Ja, die Firma zahlt keine Bannerwerbung, sonst würde sie natürlich so rumstellen, die Flasche. Ne? Das ist klar. Ja, wenn ich das so angucke, guten Morgen, liebe Nichtanwesende und willkommen, liebe Anwesende. Das ist also jetzt der Bericht zu den Big Brother Awards. Hier auf dem Podium sitzen mit mir, muss ich nochmal überlegen. Sagst du?
Daniel Boos.
Herbert Wilfinger.
Wilfinke,
pardon. Anders als Deutsch. Ja, da oben steht Erich Möchel. Nein, der kommt erst morgen. Er hat mir eine E-Mail geschrieben, in der er mir das ausführlich erklärt hat, sagt Herbert. Ich habe diese E-Mail auch bekommen, aber ich hatte sie nicht verstanden. Erich Möchel hat manchmal einen seltsamen Schreibstil. Ist ja klar, ist Journalist. Und da will man natürlich auch mal für den Hausgebrauch ein bisschen anders schreiben. An meiner Seite Rena Tangens, meine Partnerin. Vertreten sind also auf diesem international besetzten Podium das Nicht-EU-Land Schweiz, das EU-Land Österreich und Bielefeld.
Ja. Nicht Freistaat.
Nein, ist kein Freistaat, ist Bielefeld. Das ist, wird von vielen Leuten bitte was? Wir möchten im Laufe der nächsten 8 Stunden, in denen wir euch also das Thema etwas näher bringen wollen, einmal nochmal darauf eingehen, was sind die Big Brother Awards? Wir möchten gerne hören, was in den verschiedenen Ländern so beanstandet wurde. Und wir möchten zum Abschluss auch auf den Rundum-Full-Service für Preisträger gehen, hier am Beispiel Payback, die ja im Moment mit der Privacy Card ein großes Problem haben. Und hoffen, dass es eine interessante Veranstaltung wird. Und ich bitte Rene, damit eigentlich mal zu beginnen. Was sind eigentlich Big Brother Awards? Was sollen die? Ihr bekommt natürlich noch Gelegenheit, an unseren Seiten zu widersprechen, falls ihr das anders seht. So. Und ich frühstücke jetzt weiter. Ich hoffe, das stört nicht. Sie hat auch noch nicht gefrühstückt.
Die Big Brother Awards sind ins Leben gerufen worden von Simon Davis in Großbritannien, um auf die Probleme hinzuweisen, die für die Privatsphäre entstehen durch immer weiter sich ausweitende Überwachung, über Digitalisierung von Informationen, grenzenlose Speicherung, Weitergabe und Auswertung von Daten. Dieser Preis wurde also 1998 das erste Mal vergeben. Und seit 1999 ist auch Österreich dabei und im Jahr 2000 haben dann Deutschland und Schweiz sich auch einen Big Brother Award angetan. Ich möchte ein bisschen mehr dazu sagen, warum es die eigentlich gibt. Denn es gibt ja sowas wie Datenschutzbeauftragte, zumindest in Deutschland. Wir haben ein wunderbares Datenschutzgesetz. Und Datenschutz ist sowieso so ein furchtbar langweiliges 80er-Jahre-Thema, denken viele. Und es interessiert sowieso keinen mehr in Zeiten von Container und Big Brother. Und wir möchten das aber von einer ganz anderen Seite angehen, eben nicht von der juristischen aus. Und dafür sind Beamte da. Sondern wir möchten nicht nur Preisträger prämieren, die tatsächlich etwas juristisch Relevantes getan haben, also in vielen Fällen lässt sich auch ein konkreter Missbrauch nachweisen, aber wir möchten auch auf Dinge hinweisen, wo gefährliche Strukturen entstehen erst und wo in Zukunft etwas passieren kann und wollen frühzeitig darauf hinweisen und wir wollen damit auch etwas bewirken, nämlich dass sich tatsächlich etwas ändert. Wir wollen nicht nur uns hinstellen und sagen, wir sind die ganz Tollen, wir wissen alles besser, die sind böse und wir stellen die jetzt an den Pranger, sondern wir wollen tatsächlich etwas bewirken mit den Big Brother Awards. Und eine der Möglichkeiten dafür ist natürlich, die Big Brother Awards sind ein geniales Ereignis, auf das die Presse sich sehr freut, weil es tatsächlich einmal konkrete Beispiele gibt, anhand derer man erklären kann, wo eigentlich Gefahren liegen, weil das für viele Leute nicht mehr begreiflich ist. Es geht also darum, der Bevölkerung zu zeigen, was sie nicht wirklich direkt spüren können, weil das Level langsam steigt und nicht ganz auf einmal etwas auf sie zukommt. Also das Bild vom Frosch im warmen Wasser. Wenn man einen Frosch in heißes Wasser wirft, dann wird er schnellstmöglich wieder herausspringen. Wenn man einen Frosch in lauwarmes Wasser setzt und dann langsam die Temperatur erhöht, dann merkt er das nicht und bleibt länger in diesem Wasser drin sitzen, möglicherweise so lange, bis er stirbt. Dieses schrittweise Anheben von Überwachung, aber eben auch nicht nur Überwachung, sondern einfach von Auswertung von Daten, die ganz banal erstmal erscheinen, wo wir denken, ist doch nichts dabei, wenn Leute das wissen. Ist mir doch egal, wenn dieser und jener Supermarkt weiß, welche Waren ich konsumiere. Das ist etwas, wo, glaube ich, noch ziemlich viel Bedarf besteht, Szenarien zu entwickeln, was damit eigentlich passieren kann. Dafür sind die Big Brother Awards da und in jedem Land haben sie verschiedene Ausprägungen bekommen. Es gibt auch verschiedene Trophäen, die verliehen werden. Wir haben dieses Jahr unsere nicht mitgebracht. Die ist ein bisschen fragil und zerbrechlich und wer sie sich anschauen möchte, kann ja im Internet nachschauen. Abgeholt hat sie bisher noch keiner der Preisträger. Die meisten trauen sich dann doch nicht zu kommen.
Habe ich noch was vergessen? Nee, das war eigentlich wunderhübsch, wie du das so gesagt hast.
Darf ich jetzt wieder Kaffee trinken?
Du darfst jetzt wieder Kaffee trinken. Ich habe jetzt überlegt, ich kaue jetzt nicht weiter, das sieht dann doch zu blöd aus gegenüber dem Publikum, aber ab und zu einen Kaffee werde ich trinken. Vielleicht, so, ja. Also nochmal ganz klar den Punkt herauszustellen, es geht bei den Big Brother Awards nicht darum, Übeltäter, Missetäter dingfest zu machen. Das ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft, der normalen Juristerei. Uns geht es vor allen Dingen, denke ich mal, darum, Strukturen aufzuzeigen oder klarzumachen, dass da, was die tun, ist zwar legal, aber eigentlich wollen wir das nicht.
Also wir haben letztes Jahr, glaube ich, ausführlich genug darüber berichtet. Ich denke, wir können diesmal einfach darin einsteigen, dass wir die verschiedenen Preisträger in den verschiedenen Ländern vorstellen.
Darf ich noch was zur Geschichte dazu sagen? Also ja, es ist nicht alleine beschränkt auf Deutschland, Schweiz und Österreich, sondern mit großer Freude, ich war selber dort, war Ungarn im November, hat das veranstaltet, also mit sehr großem Geschick und Professionalität. Und es sind noch Frankreich, England, jetzt schon erwähnt worden, auch noch bei und nächstes Jahr in Vorbereitung Dänemark und Niederlande. Dänemark ist ein fixer Termin am 21. Jänner und die Niederlande am 15. Februar. Also das Rollout über Österreich, also über Europa geht klar voran. Ich habe meine Preise auch nicht mitgebracht von unserem dritten Award 2002, weil das waren Kakerlaken. Und es bildet sich bereits in Österreich eine Untergruppe der da 8 Beine, die sehr gut auf diese Tiere aufpassen.
Ja, danke, dass du auch auf diese europäische Sache hingewiesen hast. Das geht auch noch weiter. Also es gibt Anfragen aus New York, die uns fragten, ob wir dort mal einen Big Brother Award mal eben inszenieren könnten. Das haben wir dann eher mal sein gelassen, und weil wir uns dann doch eher für eine nachhaltige Arbeit dort stark machen, oder Anfragen aus Australien, die auch Redner schon eingeladen haben, aber wir hatten dann keine Zeit, wegen unserer eigenen Big Brother Awards dann dorthin zu fliegen. Das wird sich also auch weltweit verbreiten, und das ist etwas, was ich denke, man jetzt schon so sagen kann, und jetzt braucht man nur noch ab und zu auf die Webseite zu klicken, die werbefrei ist, und kann dann gucken, welche Länder schon dabei sind. Ich denke, wir legen noch eine Folie auf, da steht es dann drauf. Ansonsten ist sie ganz einfach, natürlich bigbrotherawards.de, bigbrotherawards.org, das sind die Prägungen, die man so im Kopf hat aus seinem eigenen Land jeweils.
Und von da aus verzweigt das weiter. Und ansonsten einfach die Länderkennung ans Ende, also die E-A-T-C-H-H-U.
Das funktioniert in den meisten Ländern oder in fast allen. Ich denke, dass ich am meisten erklärt auch daraus, welche Preise vergeben wurden und der entsprechenden Begründung. Ihr habt mitbekommen, wir sind erst sehr spät gekommen. Wir hatten noch keinerlei Vorbesprechung hier, deshalb machen wir die mal live auf dem Podium. Wir haben Folien mitgebracht, wo eure Preisträger aufgelistet sind und die Mitveranstalter, so dass man das vor Augen hat. Die können wir auflegen. Du hast noch weiter darüber hinaus auch noch. Du hast auch noch mehr mitgebracht. Ja. Dann möchtest du einfach anfangen? Ja. Wunderbar. Ja. Ja, genau.
Ja, wie schon erwähnt, das waren heuer für uns die dritten Awards. Eine kleine Vorgeschichte. Es ist eine große Kontinuität entstanden, wenn man sich die Veranstalter anschaut. Es ist ein Pool von Vereinen, von Leuten, die das gemeinsam machen. Dazu gehört die AG Daten, ein Urgestein in der österreichischen Privacy-Landschaft. Cello User Group, Public NetBase, ein hoffentlich über Österreichs Grenzen hinaus bekannte Kulturinitiative. Quintessence und Vibe mit dem coolen Namen Vibe, mit der Bezeichnung Verein für Internetbenutzer Österreichs. Die Kontaktadresse stimmt nicht mehr. Auch zur Wahrnehmung der Big Brother Awards, alle diese oben angeführten Gruppierungen arbeiten das ganze Jahr mehr oder weniger Privacy auf Vorkommnisse. Die Betroffenen dazu sagen Bad Luck, schlechte Presse. Aber wird mehr oder weniger in dieser ganzen Geschichte vergessen. Wenn man allerdings dann einmal im Jahr so ein Highlight veranstaltet, wo ähnlich einer Oscar-Nominierung die Leute für Bemühen um die Datenrechtsverletzungen nominiert, geehrt werden, mit Preisen versehen werden, dann, wie schon angekündigt, freut sich natürlich die Presse sehr, wenn sie ein All-in-One präsentiert bekommt. Beim ersten Mal ist das, wie soll ich sagen, in der Community sehr gut aufgenommen worden. Wir konnten uns nie über ein leeres Haus beklagen, vor allem weil es nachher immer Free Party gibt. Die Presse hat darüber mehr oder weniger nur am Rande geschrieben. Wie gesagt, wir waren zufrieden, wir haben das gut hinübergebracht, die Presse hat uns wahrgenommen. Beim zweiten Mal war das eigentlich schon ganz anders. Da war schon die Anfrage vorher, wie wird das sein, wie wird das laufen? Und natürlich, wenn man so einen richtigen Award mit einer Preisverleihung veranstalten möchte, dann soll es das auf einen Punkt hinzielen, nicht? Also da will man ja vorher nicht unbedingt etwas ausplaudern. Und das erste Mal, dass eine der Nominierten angerufen hat, eine Staatsanwältin, die gemeint hat, ob ein weißes T-Shirt die richtige Bekleidung für den Big Brother Award ist. Mehr oder weniger war es nicht. So ähnlich wie im ersten Jahr. Und heuer ist es uns so widerfahren, dass es also ziemlich viel Trubel schon in der Vorbereitung gegeben hat. Damit waren auch einige Ereignisse im September daran schuld. Und es hat uns dazu aufgefordert und mit uns die Jury sehr sorgfältig in der Auswahl zu sein, um eben im Nachhinein Rechtsstreitigkeiten, die sehr geldintensiv sein können, zu vermeiden. Noch dazu, wie kommen in Österreich die Geehrten zu ihren Awards? Es gibt dafür eine Jury. Die Jury ist zu meiner großen Freude auch seit 3 Jahren konstant, die aus Anwälten, Journalisten und sonstigen gescheiten Leuten besteht, die sehr viel gelernt haben dadurch. Also es ist ein Feedback entstanden, war es beim ersten Mal noch etwas mühsam, den Leuten nahezubringen, worüber sie abzustimmen haben. So wird das von Jahr zu Jahr unangenehmer, weil wir darüber streiten müssen, was jetzt wirklich die Nominees sind, nicht? Also die bringen sich derart schon ein, dass sie selber meinen, gewisse Fälle seien die wichtigsten. Und dann gibt es noch den Publikums-Award, der wird einfach über die Seite, ist sehr großer Andrang darauf, schon alte Jahre. Und die Nominierungen zeigen auch von Seiten des Public Choice von hoher Qualität. Gut. Heuer waren die Preisträger im Business und Finanzen Ars Electronica, das an und für sich, ich glaube, über Österreich hinaus eine Linzer Institution, die sehr viel getan hat, allerdings etwas ins Verschwimmen geraten ist und in den letzten 2 Jahren ihre Veranstaltungen im Zeichen von Biometrics abgehalten hat. Das ist auf eine etwas sehr ungustiöse Art. Sie haben dieses Financing dieser Veranstaltung mehr oder weniger in die Hände der Industrie und eher unguter Industrie gegeben. Und von Fingerprints, also genetischen Fingerprints angefangen, also konnte man dort alles machen und es war mehr oder weniger unter dem Deckmantel einer künstlerischen Aktion. Das war auch für Leute, die in diesem Bereich arbeiten, nicht klar nachzuvollziehen, was die Message an der ganzen Geschichte ist, außer dass man vielleicht indem man das ganz einfach so frei in den Raum stehen lässt, undiskutiert, so gang und gäbe nichts, also so genetische Fingerprints und so ist eigentlich etwas Normales und dafür bekamen sie einstimmig den Preis. In Politik, der Herr Bürgermeister Gerhard Köpfer ist ein sehr netter Mensch, ein Kärntner Bürgermeister einer kleinen Gemeinde, der sich um das Anliegen von Suchtmitteln sehr bemüht macht. Also wenn man in diese Ortschaft kommt, wird man kaum draufkommen, es ist ein verschlagenes Kärntner Dörfchen. Man kann glauben, dass es dort ein Suchtgiftproblem gibt. Gibt es auch nicht. Aber er hat die gute Idee gehabt, also ein sogenanntes Kopfgeld auf Dealer auszusetzen, nicht? Also wenn man einen Dealer namhaft machen kann, Name, Adresse, Geburtsdaten, sonstige Personalien, bekommt dafür die Belohnung von ATS 5000. Bei Behörden und Verwaltung der Herr Kripo-Chef Herwig Heidinger. Ein spezieller Fall trifft sich ungefähr mit dem mit AS Elektronikern. Der Herr Heidinger ist in dieser ganzen Welle, die nach dem 11. September, wollte er dazu auch ein Schärfchen beitragen. Und ähnlich wie es hier in Deutschland so Sicherheitspakete gibt, sind die Behörden in Österreich auch sehr bemüht, aus den gesammelten Schätzen, die sie so an Möglichkeiten in den letzten Jahren angesammelt haben, jetzt voll auszupacken, weil es ja um unser aller Interesse geht, nicht? Es geht ja um den Kampf gegen das Böse. Der Terror ist überall. Und dagegen muss man natürlich etwas unternehmen. Jetzt war unsere Bundesregierung so schlau und hat gleich ein befristetes Gesetz über den Lauschangriff und Rasterfahndung binnen Stundenfrist nach dem 9. September in ein unbefristetes umgewandelt. Und da geht es mehr oder weniger um Telefoniesysteme, also um Switched. Dem Herrn Heidinger war das natürlich zu wenig und der hat eine Ausdehnung auf alle Medien gefordert, die überwacht gehören. Und im Grunde genommen war seine Aussage, wenn man das am Telefonsektor machen kann, dann kann man das ja ohne weiteres auch am IP-Sektor machen. Und für so viel Blödheit hat man natürlich einen Preis verdient.
Ja, ruhig, kräftig. Also Applaus hilft, die Stimmung zu heben. Also ihr könnt auch zwischendurch mal klatschen oder so, keine Frage.
Die nächste ist Telekommunikation und Marketing. Eine bietere Institution, die Österreichische Post AG. Das sind so die Briefträger. Nur die Österreichische Post AG ist relativ schnell draufgekommen, dass sie auf einem sehr guten Datenvolumen sitzt. Sie betreuen über das ganze Bundesgebiet jeden einzelnen Haushalt mit Post und dachten sich, damit mit diesen könnte man etwas machen. Das haben sie auch gemacht, nur alleine fühlten sie sich zu schwach. Also sie haben sich einverleibt oder gemerged mit einem Adressenbüro und haben den Briefträgern noch als Fleißaufgabe mitgegeben, Erkundigungen einzuziehen. Das heißt zum Beispiel, Leute zu nennen, also die viel Post bekommen, wenig Post bekommen, der aus seinem Postkasten, so wie ich, also eher selten vorbeischaut, weil ich andere Medien benutze. Und Und damit kann man einiges tun und nicht nur das, dass sie es intern verwerten, sondern sie treten eben auf diesen Markt auch auf und man kann dort die Daten beziehen. Das ist preiswürdig. Das erste Lustige war, und das war, glaube ich, das erste bei allen Big Brother Awards, in verschiedensten Ländern, die vergeben worden sind, und dort tauchte mitten im Flex-Lokal auf einmal die Marketingabteilung der Post AG auf und wollten dort mehr oder weniger so mitteilen, dass das alles nicht stimmt und dies alles nicht wahr ist. Und ich meine, im Grunde genommen ist es ja nichts Falsches, was wir gesagt haben, aber so wie es wir darstellen, also stimmt es überhaupt nicht. Das Auditorium konnte allerdings nicht ganz nachvollziehen, die Erklärungen dieser Marketingabteilung, aber so konnten wir wenigstens 10 Kakerlaken loswerden. Das war nämlich der Preis heuer. Lifetime Award ist der Herr Karl Isambert, also ein sehr umtriebiger und bemühter Beamter. Es gibt in Österreich, hat die österreichische Verwaltung, Bundesregierung, Länder und Gemeinden, ein eigenes Amt, das Statistische Zentralamt, das früher geheißen, jetzt heißt Statistik Austria. Und der Herr Isambert war seit seines Lebens bemüht, eine umfangreiche Datensammlung anzulegen. Das Nette bei diesen Herren war, wenn man ihm zuhören konnte, war er wie der gute Onkel. Also das war nur für das Wohlergehen der Republik Österreich, also eine umfangreiche Datenschatz zu machen. Allerdings war er auch dafür verantwortlich, für die Volkszählung und für die Parametrisierung der Volkszählung, wie sie zustande gekommen ist. Und da waren ein paar, glaube ich, weltweit eindeutige Merkmale dabei. Herr Isambert ist Katholik und es ist in Österreich also einzigartig, dass die eingetragenen Kirchen in 1:1 Übersetzung die Daten bekommen, damit sie auch wissen, wo ihre Schäfchen sitzen und damit auch ihre Geldquellen. Das hat man sonst nirgends. Wenn man ihn darauf anspricht, sagt er, na, das ist der einzige Punkt, nicht? Man möchte ja diesen Kirchen helfen, die ja so stark durch dieses Konkordat bestraft sind. Aber sonst ist ja alles in Ordnung, nicht? Also, wer glaubt, wird selig. Und weil wir es nicht glauben, ist er preiswürdig für ein lebenslanges Werk. Und zum Schluss ist der Herr Peter Westenthaler, wenn ihn manche Leute von früher kennen, sein Name ist Peter Heuertsch, nur kommt es eben bei einer nationalen Partei nicht so gut, wenn man in Österreich Heuertsch heißt, dann hat er den Namen der Mutter Westenthaler angenommen. Und der hat auch nach diesen Ereignissen im September gemeint, er braucht von jedem einzelnen Österreicher von Geburt an einen Fingerprint. Wir haben das gar nicht eher nachvollziehen brauchen. Erstens einmal die Beliebtheit des Herrn Westenthaler hat sich beim People's Choice einmal schon von Haus aus bemerkbar gemacht. Nicht, was der jetzt gesagt hat oder nicht, ist ganz egal gewesen. Aber das mit dem Fingerprint war schon stark. Und Herr Heuertsch konnte leider nicht kommen, hat uns dann ein E-Mail geschrieben, das einige Leute etwas erzürnt hat, indem er gemeint hat, er wünscht uns bei unserem Privatvergnügen und unserer Unterhaltung alles Gute. Wir müssen sehr viel Zeit haben dafür, sich mit ihm zu beschäftigen. Wir sollen ihm den Preis überreichen. Für eine Preisannahme war er bis jetzt nicht zu erreichen. Ja, das waren zu den Preisträgern. Vielleicht Zukunftsaussichten wird dann noch ein eigener Punkt sein.
Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herbert Wilfing. Eine Frage, diese E-Mail ist sicher, dass die da kam. Die wurde nicht von irgendjemand anders unter dem Absender geschickt, sondern das ist,
habt ihr gecheckt? Das haben wir komplett gecheckt. Mhm. Es war auch so, in diesen ganzen, also erstens einmal war der Header der E-Zeit und alles, also das war klar, nachdem wir bei AG Daten einen eigenen Server betreiben mit einem eigenen Mail drauf, gibt es da nichts zu machen. Wir waren natürlich nicht faul, nicht? Also es gibt gewisse Journalisten, die gleich mitbekommen haben, also ihm darauf anzusprechen. Und er hat natürlich zugegeben, aber aufgrund seines unermüdlichen Einsatzes um die Sicherheit Österreichs war es bisher nicht möglich, den Preis anzunehmen.
Okay. Ja, nein, das hat mich auch persönlich interessiert, weil ich habe das nicht so verfolgt. Ich habe nur diese E-Mail mitbekommen. Ich bin bei E-Mail immer sehr vorsichtig. Ich fälsche manchmal selber welche. Also nur, damit ich Leute auf meine Mailingliste eintragen kann über EZMLM. Das muss ich immer mit falschem Absender schreiben.
Naja, der Name Heuertsch ist ja ehrenrührig, also für mich ist es nichts Ehrenrühriges und wollte das auch nicht machen, nicht? Aber wenn man in der FPÖ, ich möchte die Partei wirklich nicht anbetrachten, dass ich noch nicht gefrühstückt habe, näher erklären, aber in einer nationalen Partei kommt man halt mit dem nicht-deutschen Namen Heuertsch, ist kein Karriere-Appeal.
Gut, ich muss sagen, das ist mir jetzt gerade an mir vorbeigegangen. Um was ging es da gerade? Was für ein Name?
Das ist der Herr Heuertsch. Der Herr Heuertsch ist von der FPÖ in Österreich, der Clubobmann im Parlament und relativ oft im Fernsehen. Und ja, da freut man sich, dass die Fernsteuerung gefunden worden ist.
Ah ja. An meiner rechten Seite, lieber Daniel, sitzt du jetzt. Wir möchten jetzt von dir auch hören, wer arbeitet dort zusammen, wie macht ihr das so, wie sieht eure Jury aus, wer sind die Preisträgerinnen und Preisträger. Wenn du willst, lege ich dir die Folie auf.
Ja, kombiniert. Ja, zuerst mal die Folie, ja.
Wegen der Einheitlichkeit.
Ja. Gut. Auch wir in der Schweiz organisieren ja jetzt den Big Brother Awards und es war auch unser zweiter. In Österreich war es ja der dritte Big Brother Awards. Es ist unser zweiter Big Brother Awards, fand dieses Jahr auch statt. Vielleicht auch etwas Wichtiges, was ein bisschen noch untergegangen ist bis jetzt. Die Big Brother Awards fanden alle am gleichen Abend statt. Also es ist vielleicht kein interessanter. Vor allem auch dazu zuständig, sie sammeln jetzt auch Sachen zu dieser Thematik Überwachung. Neben dem Archiv Schnüffelstadt Schweiz gibt es nun aber auch die Konzeptgruppe der Roten Fabrik, das ist der dritte Punkt. Diese, das ist einfach eine alternative Fabrik, also Kulturfabrik in Zürich und die bieten uns vor allem die Räumlichkeiten, wo wir das Ganze organisieren können, plus auch das Büro und weitere Elemente, damit die Big Brother Awards jährlich stattfinden können. Zum Schluss gibt es noch die SIUG. Ich persönlich komme aus der SIUG. Die SIUG ist die Swiss Internet User Group. Wir sind zuständig oder wir möchten vor allem die Interessen der Internet-User in der Schweiz vertreten. Und eben auch ein Thema für uns ist natürlich die ständig zunehmende Überwachungsthematik auch auf dem Internet. Und dementsprechend sind wir deshalb auch als Organisatoren dabei. Gut, auch dieses Team ist jetzt schon ein bisschen eingeschworen, könnte man fast sagen. Wir haben das letztes Jahr zusammen gemacht, werden jetzt auch weitere Veranstaltungen zusammen machen. Also es bildet sich so ein bisschen eine Gruppe von verschiedenen Organisationen, die zusammen weitere Sachen zur Thematik Überwachung machen möchten. Gut. Also diesmal zu den Organisatoren, wer den Big Brother Awards überhaupt macht. Gut. Jetzt, wie machen wir den Big Brother Awards? Bei uns ist die Verleihung des Big Brother Awards vor allem eine ironische Sache. Wir versuchen es auch, wie, glaube ich, in Österreich, mit einer Oscar-Verleihung zu machen. Also zu zeigen, wir nominieren euch auf eine ironische Weise und geben euch den Preis in gewisser Art ironisch als Lobpreisung auf eben eure Taten des letzten Jahres. Gut, aber auch da möchten wir dazu sagen, obwohl die Verteilung vielleicht ironisch gemacht wird, das Thema ist für uns doch ernst. Und es geht auch nicht um die einzelnen Gewinner danach, sondern es geht uns darum aufzuzeigen, was passiert überhaupt im Moment in unserer Gesellschaft bezüglich Überwachung. Also einfach zu dem sagen, auch wenn die Verleihung ironisch und lustig ist, das Thema ist nicht so lustig. Gut. Jetzt, wie sind wir da vorgegangen? Wir sammeln unsere Nominationen über unsere Webseite oder auch postalisch. Und dort können die Personen eben ihre Nominierungen eingeben. Das kann jeder, der findet, diese Organisation ist berechtigt oder kann den Big Brother Award für das nächste Jahr gewinnen, kann diese Nomination einreichen. Und wir hatten so bis zum Einreigeschluss an die 50 Nominationen. Also 50 Nominationen, die wir dann zusammenstellten. Es waren noch ein bisschen mehr als 50. Wir mussten einige noch streichen, da sie unvollständig waren oder eben auch zum Teil nicht stimmen. Also wir überprüften dann teilweise auch noch gewisse Nominationen, wenn es offensichtlich war, dass etwas nicht korrekt war. Diese 50 Nominationen wurden danach einer Jury vorgelegt. Auch bei uns besteht die Jury aus teilweise Journalisten, also einige Journalisten haben wir drin. Wir haben auch aber einige Nationalräte, also einige Politiker auf der Bundesebene oder auf der Bundesebene reingenommen, plus auch einige Spezialisten zu dieser Thematik und einige Juristen. Diese elfköpfige Jury verteilte dann auch die Punkte und anhand dieser Punkte gab es dann diese Sieger des diesjährigen Big Brother Awards, zu denen ich jetzt noch einiges sagen möchte. Wir haben auch in der Schweiz jetzt verschiedene Kategorien. Wir haben eben den Staatsaward, den Business Award, Kommunikation, Lebenswerk und den Winkelried Award. Cool. Zum Staatsaward, da ging es uns vor allem darum, in welcher Seite eine staatliche Stelle oder ein Vertreter des Staates oder auch eine parlamentarische Initiative, also auch solche Sachen, passiert sind oder eingegeben wurden, die zu einer stärkeren Überwachung führen könnten. Wir hatten bis Ende der Nomination 22 Nominationen für die Kategorie Staat. Und jetzt eben der Gewinner dieser ganzen Kategorie Staat war dieses Mal die Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten. Das ist bei uns, wenn alle Kantone, also während des Bundesländer, die Polizeikommandanten zusammensitzen und darüber sinnieren, wie wir jetzt eben zum Beispiel besser zusammenarbeiten können. Diese forderten nun eben eine Datenbank, die es ihnen ermöglicht, das Ganze zu vernetzen. Bei uns ist das Ganze noch nicht vernetzt, somit man eben auch herausfinden kann, okay, diese Person hat schon mal falsch geparkt, zum Beispiel im Nachbarkanton. Könnte also sein, dass sie verdächtig ist. Also die ganzen Daten zusammenzubinden und auch einen vereinfachten Zugang zu gewährleisten. Also für die Polizei natürlich, nicht für die Öffentlichkeit. Gut. Diese Vorschläge wurden dann auch vor allem verwendet zu einem Thema, das uns letztes Jahr vor allem auch beschäftigte, nämlich zu wissen, wer dann alle an das WEF gehen möchte, also wer alles uneingeladen an das WEF gehen möchte. Das WEF, das war die Veranstaltung, die jeweils im Januar etwa stattfand in Davos, das World Economic Forum, da gab es einige Proteste jeweils und die waren ja nicht so genehm gewissen Personen. Und dazu war natürlich eine solche Datenbank sehr nützlich. Das ist auch ein Grund, solche Datenbanken einzusetzen und auch ein Grund, solche Daten eben dann auch zu sammeln. Was auch am WEF getan wurde und dann eben auch an der kantonalen Polizeikommandantenkonferenz besprochen wurde. Was wir dann damit machen sollen und wie wir eben am besten dagegen vorgehen sollen. Gut, das ist zu der Kategorie Staat, was da gemacht wurde. Ich möchte dabei aber noch vielleicht sagen, dass das der eine Punkt ist. Bei uns war das Rennen ziemlich knapp, also bei der Kategorie Staat. Wir hatten noch andere leider andere Ideen der Überwachung von gewissen Personen. Ich möchte vielleicht noch ein Beispiel erwähnen, das ich persönlich sehr als störend empfunden habe, nämlich auch die Überwachung eines Sozialhilfeempfängers, da er ja zum Beispiel nebenbei arbeiten könnte. Also auch so ein Beispiel, das ziemlich knapp, knapp den Preis nicht gewonnen hat, wo eine Person überwacht wurde, weil man vermutete, sie arbeitete und zudem noch Sozialhilfe empfängt. Gut. Jetzt vielleicht zur Kategorie Business. Da ging es vor allem eben um Unternehmen oder um wirtschaftliche Vorgänge, die zu einer Überwachung geführt haben. Wir hatten hier einen Preisträger des letzten Jahres, der noch einmal nominiert wurde, nämlich immer noch die Hoffmann-LaRoche, welche bis anhin, die ist jetzt nicht drauf, die hat nicht gewonnen, bis anhin ihre Mitarbeiter, vor allem Lehrlinge, überwacht, indem sie kontrollieren möchte, ob die vorher oder nach dem Arbeiten Drogen konsumiert haben.
Die waren doch Preisträger im letzten
Jahr. Eben, die waren Preisträger im letzten Jahr, darum erwähne ich sie jetzt nochmal.
Ah ja, schön, ja.
Sie haben es knapp, deshalb nicht mehr geschafft.
Ah ja.
Gut, gewonnen.
Ja, Punktabzug.
Genau.
Langeweile.
Ja, das ist immer noch eingeführt, also es wird immer noch gemacht. Gewonnen hat im Gegensatz die Swica, das ist eine Krankenkasse in der Schweiz. In der Schweiz sind die Krankenkassen auch im Moment privatisiert, ziemlich privatisiert. Und sie hat dafür gewonnen, dass sie ein Programm entwickelt hat und vermarktet hat, welches ihren anderen Unternehmen ermöglicht, ziemlich einfach Daten zu sammeln über die Mitarbeiter. Zum Beispiel, wann sie krank waren, was sie hatten, wieso sie krank waren. Und diese Daten konnten dann gespeichert werden in diese Datenbank. Und diese Datenbank hatte noch natürlich eine offene Schnittstelle, damit die Daten möglichst einfach zurück zu Swica fließen können. Also einerseits wollte man die CD-ROM deshalb verkaufen, da man dachte, ja, ebenso könnt ihr mal nachschauen, wer ist Ende Jahr am meisten krank gewesen und wieso. Und andererseits wissen wir dann von der Swica, wenn sie bei uns versichert sind, ob sie dasselbe bei uns angegeben haben. Dafür hat die Swica dann auch den Preis gewonnen. In der dritten Kategorie, die Kategorie Kommunikation, ging es uns vor allem darum, wie eben die Kommunikation unter Personen oder die staatliche Kommunikation überwacht wird. Und hier hat dieses Jahr ein auch letztes Jahr nominierter Preisträger gewonnen, und das ist das mal Onyx, das ist nämlich das schweizerische Echelon-Projekt. Onyx, das sind einige Satellitenabhörungsanlagen in der Schweiz, die im Moment versuchen, diese ganze Satellitenkommunikation im Stile Echelons abzuhören. Onyx war auch letztes Jahr nominiert, diesmal unter dem Namen Satos 3. Sie haben unterdessen den Namen geändert und eben versuchen durch Onyx nicht so aufzufallen und weiterhin zu überwachen. In der Kategorie Kommunikation gab es zudem eben 8 Nominierte. In der Kategorie Lebenswerk konnten wir dieses Jahr leider keinen Preis verteilen. Das Problem war darin, dass also die Person, die es letztes Jahr gewonnen hat, die konnten wir nicht noch einmal nominieren. Die hat ja schon einen Lebenswerk-Award. Des Weiteren hatten wir im Moment noch keine Person gefunden, auch keine Nomination bekommen. Beim Kategorie Winkelried, da geht es um unseren Positiv-Award. Im Gegensatz zu den anderen, wo wir zeigen, ups, so solltet ihr nicht vorgehen oder das solltet ihr nicht machen, das ist gefährlich, geht es beim Winkelried darum zu zeigen, ja, was ist jetzt gut, wer hat sich dagegen gewehrt? Den Winkelried, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, das ist eine schweizerische Saga, eine Person, die sich für andere Personen mal in einer Schlacht in die Menge gestoßen hat. Also sie ist nach vorne gesprungen und so hat sie alle Speere auf sich vereint und dadurch haben die Schweizer eine Schlacht gewonnen. Durch das Opfer dieser Person war es dann möglich, eben diesen Krieg zu gewinnen, und dementsprechend möchten wir auch den Personen den Winkelried Award geben, die sich eben gewissermaßen opfert, indem sie sich gegen die Überwachung wehrt. Dieses Jahr hat eine Frau gewonnen, deren Namen wir nicht kennen. Sie hat sich nämlich gegen Videoüberwachung am Arbeitsplatz gewehrt. Die Frau arbeitete bei einer Sicherheitsfirma und diese wollte ihre Person, die in einem Telefondienst gearbeitet haben, per Videokameras überwachen. Die Frau hat mit dem VPOD, also mit einer Gewerkschaft, eine Klage eingereicht. Also, und der Anwalt Michael Jordi hat sie durchgebracht und dieser Firma wurde es untersagt, eben Kameras zu installieren, da es ein zu großer Eingriff ist in die Privatsphäre der Mitarbeitenden. Gut. Es waren unsere Sieger des diesjährigen Big Brother Awards. Eben wie es weitergeht, möchten wir nachher thematisieren, was wir so das nächste Jahr so machen.
Ganz herzlichen Dank, lieber Daniel Boos. Das ist ganz lieb von dir, Rena, danke. Dann werde ich mal das mal ausprobieren, ob dieses Mikro sich bereits eingebucht hat. Kann man das hören? Ja, ich möchte das nämlich gerne im Stehen machen. Ich schlafe sonst ein. Erst einmal auch bei uns zur Jury. Wir haben versucht, in Deutschland verschiedene Organisationen, die hier im Bereich Datenschutz tätig sind, zusammenzukriegen. Die meisten dieser Organisationen sind halt auch so, man hat den ganzen Tag eher was anderes zu tun, als sich genau um das Thema zu kümmern und ist eigentlich nicht wirklich stark und hat nicht wirklich eine einheitliche Stimme, die dann auch gehört wird. Das sind Organisationen, also einmal Föbut, aus dem Rena und ich kommen, als Ausrichter, also bei uns ist das sehr zentral angesiedelt. Wir haben eingeladen, gebeten, den CCC e.V. dazuzukommen. Das war dann Jens Ohlich, der einer der Sprecher, der dabei war. Die FITUG war mit Patrick Golsch vertreten. FITUG, ein Verein, der sich, ich glaube, aus einer Mailingliste vor allen Dingen entwickelt hat, auf der Themen, ich sage jetzt mal so schön schwammig, die uns interessieren, diskutiert werden, auch laufen. Wir haben einen Herr namens Dr. Thilo Weichert. Dieser Mensch hat einen Verein, Deutsche Vereinigung für Datenschutz, hat einen Verein, ist eine blöde Formulierung. Ihr wisst, was ich meine. Das Schöne bei Thilo Weichert ist, er ist auch beruflich im Datenschutz tätig. Er ist nämlich der stellvertretende Datenschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein. Danke. Was sehr toll ist, weil so ein Vollprofi mit drin zu haben, ist einfach unglaublich angenehm. Wir können uns so richtig manchmal auf ihm ausruhen und mit der professionellen Sicht seines Denkens daran gehen. Das hat uns schon in einigen Fällen sehr geholfen. Und er bringt zum Teil auch durch seine Arbeit in dem Verein, der sehr rege ist, sehr viel Hintergrundwissen mit. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ich oft nicht habe, weil ich mich nicht so sehr für Wirtschaftsfirmen oder Unternehmen oder Datenschutzaudits interessiere. Mit dabei ist ebenfalls ein Verein FIF, e.V., Verein für Informatikerin für Frieden und schönere Verantwortung. Ich weiß den Namen immer nicht genau. Im Web steht natürlich genau, wie der Name heißt. Also auf unseren Seiten kann man sich da hinklicken. Ich vergesse das immer. Es tut mir leid. Da ist ein großes I mit drin. Das
Informatiker und Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Wunderbar. E.V.
Da war dann Ingo Ruhmann mit in der Jury, was jetzt erstmalig ist. Letztes Jahr waren die noch nicht dabei. Da hatte das FIF noch Bedenken, ob wir das auch richtig schön machen. Die Bedenken haben sie nicht mehr. Es war eine ganz tolle Bereicherung, also auch vom sachlichen Verstand her, den Ingo Ruhmer mit reinbrachte. Und wir haben dabei Rechtsanwalt, Publizist Rolf Gößner. Der hat jetzt nicht noch einen Verein, den man hinter seinen Namen schreiben kann, sondern ist einfach eher als Person. Er hat viele Bücher geschrieben, die früher als Straßenschlachten noch zum gesellschaftlichen Status gehörten, auch gerne verkauft wurden, also so Rechtstipps, Ratgeber und Ähnliches. Ist mittlerweile als Essayist also gern gesehen, also ich stolper immer wieder über größere Artikel von ihm. Er hat sich sehr intensiv auch mit den wunderhübschen Päckchen beschäftigt, die hier unser Innenminister Schily geschnürt hat. Also ich denke mal, wir haben da auch eine, wie in den anderen Ländern, eine hochkarätige Besetzung zusammenbekommen. Das Schöne ist, dass die Zusammenarbeit hervorragend funktioniert, obwohl man als Organisation, darüber redet man in der Regel ja nicht öffentlich, auch durchaus miteinander ein bisschen Konkurrenz steht. Man kennt das ja auch wie im Berg ein anderer Irrer. Aber diese Zusammenarbeit ist wirklich prima. Wir haben auch bisher unsere Jurytreffen, finden im Grunde in der Regel an einem Nachmittag statt. Also Rena und ich bereiten das redaktionell vor. Die Leute kriegen Reader zugeschickt, wo schon mal die die Nominierten aufgeführt sind. Wir haben zum Teil schon vorrecherchiert, also groben Unfug haben wir bereits aus den Paketen entfernt. Nein, wir nehmen keine Bestechungsangebote an, also das klappt nicht. Und wir machen etwas sehr anders als in anderen Orten. Ihr gebt, glaube ich, beide vorab bekannt, wer eigentlich nominiert worden ist. Man kann es schon erfahren. Ne? Das machen wir nicht, weil wir
Kurz vorher, also einen Tag vorher.
Ah ja, aber wir geben nur wirkliche Preisträger bekannt. Den Rest halten wir unter der Decke. Ich finde, Leute müssen auch unverdientermaßen Glück haben können. Vor allen Dingen, ja?
Nicht ganz so. Also nominiert, es kommen da so etliche Pakete, nicht? Also so wie du zum Beispiel gemeint hast, 8 Nominees, nicht? Also da wird schon einmal vorselektiert in der Jury. Also wirklich in der Jury. Und dann, wo man sagt einmal von Haus aus, die sind nominiert, da erörtert man, warum die nominiert sind. Und unter diesen Nominierten wird dann der Preisträger genannt. Das heißt, die Nominierten werden genannt und nicht alles, also was da hereinkommt, weil so viele Seiten wollen wir nicht schreiben.
Also wir im Gegensatz nehmen die Top 3, also wir haben die 8, dann gibt es die Top 3 und die Top 3, die erwähnen wir noch speziell.
Ah ja. Ja. Gut, wir versuchen unseren Recherchenaufwand so gering zu halten, wie es irgendwie geht und recherchieren dafür allerdings auch übergründlich, dann halt bei den Hauptpreisträgern und den Rest lassen wir da unter den Tisch fallen. Vor allen Dingen ist es auch eine Sache, ich muss jetzt mal wieder so medientechnisch sprechen, es ist ganz schwierig, wenn so Leute, die nominiert werden, schon immer mal auftauchen und irgendwann kriegen sie dann auch einen Preis. Das interessiert die Medien nicht so. Die wollen immer ein bisschen Überraschung haben. Deswegen finde ich das schon ganz gut, das gedeckelt zu halten, also auch einfach aus arbeitstechnischen Gründen. Wir machen es auch so, dass wir zum ersten Mal in diesem Jahr es auch so gemacht haben, dass wir aber trotzdem mehr Leute angeschrieben haben. Wir haben insgesamt, ich glaube, 15 Leute eingeladen zu der Preisverleihung à la Oscar, also The Loser ist, und dann tritt jemand vor und kommt aufs Podium und nimmt freudestrahlend seinem Pokal entgegen. Wir haben also mehr Leute angeschrieben. Wir haben den Preisträgern vorher nicht gesagt, dass sie tatsächlich einen Preis bekommen würden, sondern nur, dass sie nominiert sind. Was dazu führte, also einer unserer Preisträger sagte dann, also hätten wir gewusst, dass wir ihn tatsächlich kriegen, dann wären wir auch gekommen. Das glaube ich dieser Firma sogar. Ich werde gleich, wenn ich es vorlese, noch sagen, welche das war. Ich will dem nicht vorgreifen. Das werden wir sicherlich anders machen, dass wir den Firmen zukünftig, die den Preis tatsächlich kriegen, das auch schon mitteilen. Nee, das darf man gar nicht so sagen, sonst wissen die anderen, dass sie ihn nicht kriegen. Es geht nicht. Wir müssen da nochmal drüber nachdenken über das Verfahren.
Vielleicht möchte das Schreiben noch dringlicher werden.
Ja. Also die Schreiben waren sehr freundlich abgefasst. Wir haben also auch Strategiesachen drin, also Hubschrauber, Landeplatz finden Sie dort und dort und mit der Bahn kommen Sie so dahin. Also wir haben wirklich an alles gedacht. Wir wussten, wo die Anschlüsse waren, um ins Satellitenkabelnetz sich einzuspeisen, falls Medien direkt live berichten wollen. Also Deutsche Sport TV war nicht dabei. Aber also wir haben da schon ganz vernünftig gearbeitet. Wir haben auch sehr, sehr viel Aufwand in die Veranstaltung selber reingelegt, was wir nicht machen. Also das ist ja, steht immer so als große Sache so im Raum, auch uns gegenüber, diese wunderbaren Riesenpartys, die Österreicher auf die Reihe bekommen, die wirklich unglaublich sind. Ich weiß nicht, ich hatte 2000 Leute da oder das hat gekocht, da hat der Bär gesteppt und du möchtest ein paar Worte dazu sagen?
Nein, gut. Vielleicht bei den Zukunftsaussichten.
Ja. Also Party überall. Ja. Es ist halt schon so, dass Medien auch gerne Masse haben. Wir haben sehr lange darüber nachgedacht. Wir haben darüber nachgedacht, den Preis in eine andere, vielleicht größere Stadt zu verlegen. Oder eine andere Provinzstadt, zum Beispiel Berlin oder so. Aber wir haben dann schon die Überlegung, dass es dann nicht mehr die Aufmerksamkeit hat, die ein Preis hat, der in Bielefeld vergeben wird. Weil wenn etwas in Bielefeld passiert in der Art, dann betrifft es jeden. Passiert eine Big Brother Award Verleihung in Berlin, dann ist das nur so etwas, was Berlin interessiert. Und deswegen sind wir sehr intensiv dabei, in Bielefeld zu bleiben. Außerdem haben wir herausgefunden, dass die wichtigsten Journalisten, die über solche Ereignisse schreiben, für die wichtigen, in Anführungszeichen, Blätter, also die, die keiner liest, aber alle toll finden, also FR, Spiegel, weiß der Deibel, so Zeug, dass die alle im Umkreis von 60 Kilometern um Bielefeld leben, im Großen und Ganzen. Also wir sind da wirklich sehr gut platziert, das ist ganz erstaunlich. Also werden wir dort weiterhin bleiben. Wir haben eine Veranstaltung sehr schön durchorganisiert mit Regisseur, wir hatten eine Moderation, wir hatten eine wunderbare Band, wenn ihr mal richtig tolle Swingband braucht, so die auch einen Saal akustisch füllen kann, ohne Verstärkung, könnt ihr nochmal unser Kurpark-Kollektiv anfragen. Das war richtig angenehm und wir hatten in Bielefeld 150 Leute an einem Nachmittag, einem Freitagnachmittag in den Saal bekommen, der war also voll und das war sehr angenehm. Ich bezweifle, dass es in Berlin möglich wäre, an einem Freitagnachmittag so viele Leute zu einem Datenschutzpreis in den Saal hineinzukriegen. So. Bei den angeschriebenen Preisträgern, also ich werde jetzt einen machen und einen Nominierten nennen, war auch dabei die Deutsche Post AG. Diese Deutsche Post AG waren die, die dann auch vorab schon reagiert haben, versucht haben, uns ein Fax zu senden auf unsere Voice-Leitung. Naja, die haben es halt nicht so mit der Technik. Aber nachdem das Fax dann endlich dann doch durch war, weil man hat ja mittlerweile Hofumleitung, haben sie auch nochmal angerufen, um zu fragen, ob das Fax angekommen sei. Und dann hatten sie Rena am Telefon und dann ergab sich folgendes Gespräch.
Ja, es kam dann erstmal die übliche Reaktion von einer Firma, nämlich das, was Sie da geschrieben haben, weshalb wir für diesen Preis nominiert sind, das stimmt ja alles gar nicht. Dann sagte er, es ging um die Gestaltung der Nachsendeanträge übrigens, wo man in Deutschland nur sagen kann, man widerspricht der Weitergabe der Adresse, dann bekommen auch Freunde und von denen man möchte, dass sie die Adresse bekommen, wird halt nicht weitergegeben, wenn man umzieht. Und wenn man sagt, ja, also wenn man gar nichts weitermacht, dann gibt man damit auch gleich die Adresse zum Verkauf frei. Und auch die Post hat eine Tochterfirma, die Postadress. Und dort wird fleißig mit entsprechenden Daten gedealt. Ist also einer der Einsteiger seit 2 oder 3 Jahren in diesem Adressenmarkt. Gut, dieser Pressesprecher der Post sagte mir also, das stimmt alles überhaupt nicht, was Sie da geschrieben haben. Das Formular wurde mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten abgesprochen und das ist alles in Ordnung. Ich sagte immer nur, aha, ja, ich notiere das mal, ich nehme das auf. Es schien ihm dann irgendwo nicht dringlich genug gewesen zu sein, was er jetzt mir gesagt hatte und sagte dann, ja, also wenn Sie da nämlich etwas jetzt, also das ist nicht mehr dasselbe, wenn Sie jetzt über die Post AG da Unwahrheiten verbreiten, dass wenn Sie etwas Böses darüber schreiben, als wie vor einigen Jahren, als es noch ein Staatsunternehmen war. Ich sagte, ja, interessant, warum? Und er sagte, ja, das kann sich ja direkt dann auf den Börsenkurs auswirken. Und dann wären gegebenenfalls auch Schadensersatz und so fällig. Aha, sagte ich, wollen Sie mir gerade drohen? Nein, natürlich nicht. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass das etwas anderes ist. Gut, sagte ich, wollten Sie mit anderen Worten sagen, dass es in Ordnung ist, böse Dinge über Staatsunternehmen zu schreiben, aber nicht über aktiennotierte Firmen? Das wollte er nun auch wieder nicht bestätigen. Ich habe das dann darauf beruhen lassen, habe mit sehr viel Vergnügen das Fax später gelesen und wir haben festgestellt, dass bereits ein konkreter Fall vorliegt bei einem Datenschutzbeauftragten, der sich genau auf diesen Fall bezieht. Und das ist ein sehr interessanter Fall mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten. Jedenfalls wurde nichts abgesprochen. Übliche Reaktion einer Firma, abstreiten, abwiegeln und versuchen, die Sache ganz, ganz klein zu kochen.
Und vertuschen und ja. Das war, glaube ich, das war der Titel unserer Veranstaltung im letzten Jahr. Stimmt, war mir nicht wieder eingefallen, hätte man ja nochmal nehmen können. Ich komme jetzt zu den Leuten, die auch den Preis bekommen haben. Auch bei unserer schönen Veranstaltung, normalerweise geht das so, man fängt mit dem letzten Trostpreis an und dann steht da einer und freut sich, haha, ich habe den Trostpreis bekommen, wie schön. Und dann der Hauptgewinner strahlt über das ganze Gesicht und also der Beifall ist frenetisch und laut. Nein, diesmal haben wir uns auf die Bühne gestellt und gesagt, weil es so langweilig ist, bringen wir den Hauptpreis gleich als Ersten. Den hat natürlich Otto Schiele bekommen. Ja, so war es dann auch. Also, ja. Es hat uns furchtbar leid getan, weil irgendwie, das war wirklich einfach langweilig, weil Otto Schiele den Big Brother Award zu geben, das ist so wie, guck mal, hier sind Eulen, die tragen wir jetzt nach Athen. Oder, naja, so. Es hat mir auch nicht gefallen, zumal ich den Staat als bösen Überwacher schon ein bisschen aus dem Kopf verloren hatte. Ich habe dann immer mehr so die großen und vielen kleinen Brüder und Schwestern so gesehen, die Firmen, die Unternehmen, die viel mehr Erkenntnisse zum Teil jetzt schon haben, als Otto Schiele mit allen Biometriedaten je haben wird. Es sei denn, er hat dann auch seit der Preisverleihung noch ein paar Sachen nachgelegt, wo ich mich im Moment frage, ob der Titel Big Brother Award, also Orwell hat sich ja speziell auf den großen bösen Staat bezogen, nicht doch dann tatsächlich wirklich genau jetzt auch wieder wahr wird. Also Otto Schiele hat diesen Preis bekommen. Es wird uns auch weiter beschäftigen. Auch wenn es langweilig ist, darf man die Gefährlichkeit davon nicht unterschätzen. Also Otto Schiele als Rechtsanwalt, der nur noch die Interessen seiner Beamten in seinem Ministerium wahrt, nämlich all deren geheime Träume und Wünsche quasi als Mandanten zu vertreten und rüberzubringen, das ist nicht korrekt, weil als Minister ist er nicht dafür da, die Wünsche und Träume seiner Beamten zu verwirklichen, sondern dieses Land mitzuleiten und zu steuern und so, dass es keinen Schaden nimmt. Das muss ihm mal gesagt werden. Natürlich haben wir auch im Bereich Business und Finanzen ein reiches Angebot an Kandidatinnen und Kandidaten gehabt. Wir haben uns für eine Firma namens Informa entschieden. Vielleicht erklärst du das, Rena, weil du das auch am meisten bearbeitet hast.
Ja, die Informa kennt fast niemand. Von der Schufa habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört. Und was dort so gesammelt wird, also die Kreditwürdigkeit von Firmen, aber auch von Privatpersonen. Dieses Business ist in den letzten Jahren ziemlich ausgeweitet worden und dort wird ein sogenanntes Verfahren Scoring verwendet. Das bedeutet, dass aus dem gesamten Datenwust, der da über Personen oder Firmen vorliegt, eine Zahl erzeugt wird. Und diese Zahl gibt den Grad der Kreditwürdigkeit wieder. Das Verfahren, nach dem diese Zahl errechnet wird, dieser Score, wird nicht bekannt gegeben, weil dann ja Leute in der Lage wären, ihr Verhalten darauf dann abzustimmen. Das heißt, ihre Datenbasis würde dadurch dann nicht mehr in Ordnung sein, wenn Leute wüssten, wie das Verfahren funktioniert, argumentiert die Schufa. Bei der Schufa kann man ja eine Eigenauskunft einholen und erfahren, was bei der Schufa über einen gespeichert ist. Der Scorewert wird einem dabei nicht bekannt gegeben. Mit der Begründung, es sei kein persönliches Datum, sondern eine rein mathematisch-statistische Angelegenheit, was sich ja auch jeden Tag ändern könnte. Der Score, was bekannt ist, in den Score fließt unter anderem ein die Adresse. Also bekanntermaßen, wenn man im falschen Stadtteil wohnt, ist die Kreditwürdigkeit schon mal schlechter. Das Alter spielt eine Rolle. Am besten ist man so etwa 50. Mit 18 hat man einen recht schlechten Score. Also älter werden hilft zur Scoreverbesserung. Man sollte nicht allzu oft umziehen. Das wirkt sich negativ aus. Es gibt eine Menge anderer Punkte. Ein weiterer davon ist, wenn man eine Eigenauskunft einholt bei der Schufa, verschlechtert sich der Score. Die Begründung dafür oder die Logik dahinter ist ganz einfach. Wenn jemand eine Eigenauskunft einholt, hat dieser Mensch offensichtlich etwas vor. Wenn jemand etwas vorhat, kann auch etwas schiefgehen. Also steht möglicherweise weniger Geld für irgendwelche anderen Dinge zur Verfügung. Also verschlechtert sich die Rechnung dahinter. Kleinen Moment. Die Informa, die Schufa ist also relativ bekannt. Die Informa wirkt eher so im Stillen. Wenn ihr die AGBs von Firmen in letzter Zeit mal aufmerksam lest, dann müsst ihr unter dem Bereich Datenschutz unter Kreditermittlung nachsehen und dann werdet ihr sehen, dass immer häufiger die Informa und eine Firma Infoscore dort auftauchen und dass mit diesen Daten ausgetauscht werden. Und das heißt, dass genau dieser Score abgefragt wird. Und dieses passiert auch in Webshops. Das Phänomen ist vielleicht einigen Leuten schon aufgefallen, wenn sie versucht haben, was zu bestellen und haben testweise eine Adresse eingetippt. Beispielsweise bei, wie heißt der? Toys?
Irgend zu MyToys, glaube ich.
MyToys. Wenn man dort eine Adresse, sagen wir in St. Pauli, Hamburg eintippt, dann darf man per Nachname zahlen oder per Vorkasse. Wenn man dann die Adresse in Blankenese angibt, wo man tatsächlich wohnt, dann bekommt man selbstverständlich das auch auf Rechnung geliefert. Das wird im Bundesdatenschutzgesetz eine automatisierte Einzelentscheidung genannt. Das heißt, das System schließt also aus dem einzelnen Scorewert, wie ein Mensch behandelt wird. Das ist so nicht zulässig, sondern es muss laut Gesetz eine weitere Entscheidung dazukommen. Also es muss ein Mensch eine Entscheidung treffen oder es müssen weitere Fakten dazukommen. Das ist, wird von der Informa den Firmen auch untersagt, ihren Scorewert direkt in dieser Form einzusetzen, also für diese Entscheidung. De facto ist es nicht nachzuweisen, dass es passiert. Wir haben an dieser Firma und an dem Verfahren insbesondere kritisiert, dass für die Verbraucherinnen und Verbraucher in keinster Weise mehr durchsichtig ist, was da eigentlich passiert, welche Daten damit einfließen, da das Verfahren nicht bekannt gegeben wird und auf welcher Datenbasisgrundlage das passiert, kann man auch nicht gegen falsche Daten protestieren. Die meisten Leute wissen von der Existenz dieser Firma nicht mal etwas. Und wir dachten uns, mit diesem Preis bekommen sie ein wenig mehr Bekanntheit und Popularität und dass das vielleicht doch ganz heilsam auch für diese Firma sein könnte. Die Informationen, die sie im Web haben, sie haben also ihre Prospekte, mit denen sie sich selbst Firmen gegenüber anpreisen, interessanterweise alle als PDF im Netz, die empfehle ich zur Lektüre, also unter www.informa.de.
Wenn man als Journalistin oder Journalist dort anfragt, bitten Sie mittlerweile darum, dass nur schriftlich angefragt wird, weil Sie immer erst noch drüber nachdenken wollen, was Sie sagen. Also der Big Brother Award hat da zumindest bewirkt, dass Sie Angst haben.
Ja, also nachdem der x-te Journalist dann bei Ihnen anrief, wurde der dann etwas verzweifelt gefragt, ist dieser Big Brother Award wirklich so bekannt?
Wir haben also diese Big Brother Awards Kategorien, von denen man so hört, so Business, Fernsehen, das geht so ziemlich an die Oscar-Verleihung in Hollywood angelehnt. Wir versuchen da auch immer ein bisschen auszubrechen. Wir haben das auch als Anregung an meine Leute hier mit auf dem Podium, eine neue Kategorie geschaffen in Deutschland. Das ist die Kategorie Arbeitswelt. Die hat uns nämlich tief gefehlt und ich hoffe, dass wir auch gewerkschaftliche Sponsoren finden, die diese Kategorie weiter unterstützen. Also ein Bereich, der sich vor allen Dingen mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und deren Ausspionierung oder Datenerhebung beschäftigen. Und dort haben wir einen ganz wunderbaren Preisträger gefunden, der ansonsten sich auch im Web mit den Zeitungsartikeln über seine Missetaten als Werbematerial benutzt, die Firma Protectcom aus dem Saarland. Das war übrigens die Firma, die mich anrief und dann sagte, also wenn wir gewusst hätten, was wir einen Preis kriegen, wären wir natürlich gekommen. Und ich glaube Ihnen das, weil Sie das als tolle Werbung verstehen. Allerdings hat das, was Sie machen, einen kleinen Fehler. Es ist strafbar. Sie bieten eine Software an, im Grunde nicht wirklich was Tolles. Also hier nennt man das Perl-Skript, dort heißt es die Super-Überwachungssoftware, die den Firmen verkauft wird, sprich ein Angestellter oder Angestellter an seinem Rechner kann halt vollständig ausspioniert werden. Was macht er im Internet? Arbeitet der? Was ist gerade auf dem Monitorbild? Der Chef kann sich mal eben das Monitorbild rüberholen. Wenn jemand einen Brief tippt, zum Beispiel an den lieben Betriebsrat, bei dem Wort Betriebsrat blinkt dann gleich beim Chef der Flash der Monitor rot und der weiß, er muss jetzt schnellstens wieder jemanden feuern oder so. Also sprich, eine Software, die all das ermöglicht, wird von dem Überwacher oder Leute, die ein Problem damit haben, dass es auch andere Menschen gibt, die ihre Freiheiten haben, dann rumspielen können. Da das Telekommunikationsanlagen sind in den Firmen, verstößt sowas natürlich auch komplett gegen das Telekommunikationsgesetz. Die Firma macht sich strafbar. Wir sind im Moment noch dabei, das läuft natürlich auch auf einem Freizeittask, ein Anwalt dabei, das nochmal genau zu gegenzuchecken und dann wird es sicherlich auch staatsanwaltschaftlich relevant. Wir haben mittlerweile mit dieser Firma telefoniert, also die haben dann irgendwann mal angerufen, weil sie dauernd Anfragen von Journalisten kriegten, dann wollten sie sich auch mal bedanken bei uns.
Und wollten fragen, nach welchem Paragraf des Strafgesetzbuches sie sich eigentlich jetzt gerade strafbar machen.
Ja. Und das ist ein Phänomen, was ich ganz überraschend finde. Wir haben noch während der Preisverleihung waren bei uns die Webseiten freigeschaltet mit den Begründungen. Da sind alle gesamte Laudatio drauf, da steht jeder Paragraf drauf, gegen den diese Firma verstößt oder auch bei anderen Begründungen. Es steht alles da. Anscheinend schaffen die Leute nicht mehr zu lesen. Das stelle ich immer wieder fest. Also wenn ihr euch vertiefen wollt, www.bigbrotherawards.de und dort findet ihr dann bis ins kleinste Detail hinein die Begründungen. Ja, wir haben den Technik-Szene-Preis, den hat letztes Jahr ja die Standardkonfiguration des Apache-Servers bekommen, was auch selbst bei uns dazu geführt hat, dass wir nochmal geguckt haben, was wir auf unserem Webserver eigentlich alles mitloggen. Wir loggen jetzt etwas weniger mit. Und das gab auch eine wunderbare, schöne Aufregung. Mittlerweile haben es auch viele Leute verstanden und ich kriege also auch in vielen Bereichen, zumindest wo ich so reinhöre, mit, dass also Logfiles mittlerweile thematisiert werden beim Aufbau neuerer Webdienste in der Szene. Das freut uns sehr. Dann haben wir ein, also man muss sich ja auch in der eigenen Stadt unbeliebt machen, damit Leute per Bus einen auch erreichen können, mit einem diskutieren können. Geht ja nicht, dass man immer nur Leute nominiert oder auszeichnet, die weit entfernt sind. Letztes Jahr war das ein unser Busunternehmen, das die Busse mit Werbung und Zwangsrundfunk beschallt. Dieses Jahr haben wir uns ganz perfide eine Schule ausgesucht, das Hans-Ehrenberg-Gymnasium. Es wurde tatsächlich einer der wenigen handschriftlichen Briefe, die uns erreicht haben, war ein Vorschlag, diese Schule zu nominieren. Die haben nämlich mit dem Informatiklehrer ein Projekt gemacht, nämlich in der Schulcafeteria in Zukunft Chipkarten zu verwenden, was an sich noch nicht ganz schlimm ist. Aber damit man auch wirklich sicher ist mit den Chipkarten, die mit Fingerabdruck zu verifizieren, ob die Person und die Chipkarte zusammengehören. Die Schule ist aus allen Wolken gefallen. Mann, da macht man mal was Innovatives und dann kriegt man einen Preis und das stimmt ja gar nicht. Und die haben sich gar nicht informiert und die hätten ja auch mal früher was sagen können. Also die haben sich wirklich verhalten wie eine ganz normale Firma, mit einer Ausnahme, dass sie halt auch noch versucht haben, regional dann in den Medien zumindest auch guten Wind zu machen. Es gab eine fürchterliche Aufregung. Einer Zeitung war dann ein so großer Kommentar von jemandem und das Schöne war auch noch, Jens Ohlig hat diesen Laudatio dafür gehalten, die Recherchen dafür gemacht, hier Sprecher vom Chaos Computer Club. Er ist Schüler dieser Schule gewesen. Jens Ohlig kommt nämlich auch aus Bielefeld. Und ich war dann etwas überrascht über diesen Riesenkommentar in der Zeitung, die uns vorwarf, dass wir unsorgfältig gearbeitet haben, dass wir schlecht recherchiert hätten, ohne einmal bei uns anzufragen. Also das nenne ich dann auch schlechte, also erst recht schlechte Recherche. Ich habe dann angerufen, ich wollte einen Leserbrief dazu schreiben, weil ich kann nicht einfach in der Öffentlichkeit stehen lassen, dass wir schlecht recherchieren. Und habe dann da angerufen, um zu fragen, wer eigentlich diesen Kommentar geschrieben hat, ob das ein Redaktionsmitglied ist oder jemand aus der Schule. Hatte ich eine Dame am Telefon, die sich dann als Frau Ohlig, nämlich die Mutter von Jens, vorstellt, die dort in der Redaktion arbeitet. Ich weiß nicht, was da noch alles passiert ist, aber es war ganz lustig. Also Regionalpreise machen großen Spaß. Ich kann euch das hier auch sehr empfehlen. Und immerhin, es hat ein Jahr gedauert, bis dieser Rundfunksender, also so ein Stadtradio natürlich, dann die da halt so Kommerzfunk machen, also auch wieder nett zu uns waren. Also die waren auch richtig sauer. Und das ist, also sich Feinde in der eigenen Umgebung zu schaffen, ist was Feines. So, das war der Ablauf. Und ich denke, jetzt möchte ich dich bitten, Rena, dass du kurz noch sagst, so, was ist eigentlich so passiert, was ist dabei rausgekommen und ob das überhaupt Wirkung hat. Abgesehen davon, dass wir, du kannst mal die Mappe hochhalten da, die Pressemappe, das ist so eine kleine Zusammenstellung von Presse. Wir setzen sehr stark, wir haben da, sind so, könnt ihr nachher blättern, wir setzen sehr stark auf Presseerfolg, also wir wollen in die Medien rein. Das ist der Grund, warum wir das machen, weil irgendwie so eine Feier für 150.000 Leute oder so reicht uns nicht. Wir wollen die ganze Bäckerei, nicht? Und nicht nur den Kuchen. Und es hat tatsächlich Wirkungen und davon wird Rena ein bisschen was erzählen jetzt. Ja? Ach richtig, ach ja. Ja gut, Werner Müller für die TKÜV hat auch einen Preis bekommen. Die waren leider auch nicht da, obwohl das auch diejenigen waren, also der Bearbeiter, die sich also auch schon im Vorfeld mit Gruppen wie zum Beispiel den Chaos Computer Club, hier hat das der Sebastian Zimmermann gemacht, auch unterhalten haben und da auch einige Sachen bei rausgefallen sind. Ich hätte das gerne als ein Beispiel gehabt, wie man auch arbeiten kann und trotzdem den Big Brother Award bekommt, aber durch den Politikpreis Otto Schily ist das völlig hinten angefallen. Also das ist nicht so richtig rausgekommen. Und gut, ist jetzt weggefallen. Ja. Gut, jetzt zu Rena.
Vielleicht ist euch aufgefallen, dass wir dieses Jahr keinen Lifetime Award vergeben haben, also für einen Preis für das Lebenswerk. Das hat damit zu tun, dass wir fanden, dass wir in diesem Jahr keinen würdigen Nachfolger für das Ausländerzentralregister haben, sondern dass man im Grunde das nochmal nominieren könnte, denn die Befugnisse vom Ausländerzentralregister werden jetzt auch durch Schilys Maßnahmen weiter ausgeweitet. Das ist sehr unerfreulich. Wir haben auch die Videoüberwachung, wir haben letztes Mal die Deutsche Bahn nominiert für die 3S-Zentralen, auch die Videoüberwachung wird weiter ausgeweitet. Busbeschallung wurde schon erwähnt, ist soweit gestoppt worden. Die Standardkonfiguration im Apache Webserver wurde leider noch nicht geändert, obwohl das eigentlich die einfachste Maßnahme gewesen wäre. Als wir sie nominiert haben, wurde uns gesagt, warum habt ihr nicht selber einen Patch geschrieben? Ich frage mich, warum es noch nicht irgendjemand tatsächlich mittlerweile gemacht hat. Schließlich war Eckhard Wertebach, der Innensenator von Berlin, nominiert, und zwar für die geplante Anschaffung von IMSI-Catchern. Wir hatten also vorab eine Information über eine Beschaffungsliste vom Innensenat bekommen, und da standen IMSI-Catcher drin, und die sind nun mal nicht zulässig in Deutschland, und also zum Abhören von Funktelefongesprächen. Durch die Zeitungsartikel zum Big Brother Award wurde der Datenschutzbeauftragte des Landes Berlin darauf aufmerksam und hat dann dort wohl auch interveniert. Die Beschaffung der IMSI-Catcher wurde zurückgestellt, aus Haushaltsgründen dann. Eckhard Wertebach ist auch nicht mehr Innensenator, auch wenn das vielleicht nicht allein auf den Big Brother Award zurückzuführen ist. Ich komme dann zu unserem Lieblingspreisträger vom letzten Mal, auch dem Hauptpreisträger, nämlich der Firma Payback, die eine Rabattkarte herstellen. Und zu denen, also die Akte Payback sprengt mittlerweile Ordnerstärke bei uns. Wir haben also sehr, sehr viel über diese Firma mittlerweile zusammengetragen. Nach dem Big Brother Award Verleihung vom letzten Jahr ist die Firma Payback verklagt worden, beziehungsweise der Payback-Rabattverein, und zwar vom Verbraucherschutzverein Berlin, und zwar wegen zwei Punkten aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Payback, und der Verbraucherschutzverein hat gewonnen vor dem Landgericht, und zwar auf ganzer Linie. Es ging also an zwei Stellen auch um datenschutzrelevante Dinge. Und Payback war sehr erbost darüber, dass wir das wiederum in die Presse getragen haben, dass es diesen Prozess gegeben hat. Das Thema ist eigentlich das ganze Jahr weiter so am Kochen gewesen, und haben verkündet, dass sie selbstverständlich in Berufung gehen werden und dass dieses Urteil halt revidiert werden muss vom Oberlandesgericht in München. Ich habe dann vor dem Review von diesem Jahr habe ich dann nochmal angerufen beim Oberlandesgericht, um mich nach dem Stand des Prozesses zu erkundigen, und mir wurde dann mitgeteilt, dass Payback die Berufung einen Tag vor der Verhandlung zurückgezogen hat. Was einmal darauf hindeutet, dass sie wissen, dass sie auch diesen Prozess wiederum verloren hätten, dass keineswegs das Urteil revidiert worden wäre. Sie wissen auch, dass das teuer geworden wäre. Und sie wissen, dass wenn ein Urteil vom Oberlandesgericht gefällt wird, dass das dann allgemeingültig ist und also auch für andere Urteile als Beispiel herangezogen wird. Das wollten sie natürlich vermeiden. Auch das fanden sie nicht nett, dass wir das wiederum bekannt gemacht haben, dass sie diese Berufung zurückgezogen haben. Also es ist ein wirklich nachhaltiges Thema, mit dem man sich schön lange beschäftigen kann. Wir wurden nach der Preisverleihung auch von Payback respektive von der Lufthansa, die ja Hauptanteilseigner von Payback sind, dann zu einem Gespräch eingeladen nach Köln-Deutz in die Lufthansa-Hauptverwaltung. Ich hatte erwartet, dass wir dort dann tatsächlich einmal Auskunft bekommen darüber, wie die Datenflüsse sind. Also welche Stammdaten werden erhoben und welche Konsumdaten gehen wohin, wie wird die Punkteabrechnung gemacht, wie wird das in Geld umgesetzt und so weiter. Ich musste feststellen, dass die Firma in keinster Weise auf das Gespräch vorbereitet war. Es gab keine Folie, es gab kein Flussdiagramm. Wir mussten ihnen jede einzelne Information aus der Nase ziehen. Und eigentlich wollte die Firma uns nur sagen, dass wir schlecht recherchiert hätten, dass alles nicht stimmt. Und ich hatte meinen Ordner allerdings dabei. Und bei jeder Sache, das stimmt nicht, konnte ich dann meinen Ordner aufschlagen und sagen, Ihr Geschäftsführer hat aber am so und so vielten etwas anderes gesagt in einem Interview mit Werben und Verkaufen. Das ist übrigens eine sehr interessante Zeitschrift, weil sich dort eben solche Firmen selber anpreisen für eine ganz andere Zielgruppe, als wir das sind. Das war ein recht zwiespältiges Gespräch. Nun, wir haben uns dann gedacht, wir sollten nicht immer nur sagen, dass da passiert etwas Böses und mit dem Finger drauf zeigen und Leuten sagen, verwendet nicht so eine Payback-Karte, damit können ganz böse Dinge passieren, sondern wir dachten uns, wir wollen auch einmal etwas Spaß haben. Und da wir vorher schon mit der Payback-Karte ein bisschen kreativ umgegangen waren, wir haben nämlich bei unseren Föbot-Treffen, wir haben diverse Karten bestellt bei Payback, und zwar auf den Namen Frau Föbot-Ev. Frau Föbot-Ev hat also mehrere Payback-Karten gehabt, und jeden Dienstag haben wir die dann ausgetauscht im Club und haben die halt zirkuliert, denn das Geld sollte sowieso für unseren Club sein, was man da als Rabatt erstattet bekommt. Dann kam Packet aus Berlin zu Besuch und meinte, mach das doch etwas cleverer, weil man erst mal 1500 Punkte sammeln muss, bevor man Geld erstattet bekommt. Und damit das schneller geht, kann man doch auf alle Karten hinten den gleichen Scan-Code draufkleben. Schöne Idee, dachten wir uns. Wenn wir das noch ein bisschen weiter treiben, machen wir einfach eine eigene Karte. Und wir haben kein Payback-Design gemacht, sondern wir haben ein eigenes Design gemacht. Und diese Karte ist die Privacy Card. Legst du die mal auf? Diese Karte hat sowohl den Scan-Code als auch den Magnetstreifen von einer Mitbenutzerkarte von Payback. Auf der Originalkarte steht dann, also die Rückseite sieht fast identisch aus wie von der Payback-Karte, bis darauf, dass wir das Logo ein bisschen verändert haben. Und oben steht bei Payback halt, diese Karte ist Eigentum von Payback und ich weiß nicht was noch, egal. Also die Rückseite ist nicht zu unterscheiden, fast, und die Vorderseite ist aber nun ein ganz eigenes Design. Das haben wir auch absichtlich so gemacht, denn wir wollten nicht Leute darüber täuschen, was wir da tun, sondern auf dieser Karte steht ganz genau drauf, was eigentlich mit dieser Karte passiert. Die Karte ist zum ersten Mal bei Easterhack, bei dem Hackertreffen in Hamburg ausgeteilt worden, also zu Ostern diesen Jahres. Wir haben 1000 Stück davon hergestellt, die sind fast alle jetzt vergeben. Und wir haben uns überlegt, wie viele Punkte da wohl zusammenkommen. Es sind weniger geworden, als wir gedacht haben. Wir haben also 23.458 Punkte bisher zusammenbekommen. Das macht etwa Pi mal Daumen 460 Mark. Also dafür lohnt sich das nicht. Aber der Gewinn, den es an Diskussionen gebracht hat, nämlich an jeder Kasse, wo Leute mit dieser Karte ihren Rabatt sich buchen lassen wollten und dann gefragt wurden, was ist das denn eigentlich, wenn es denn das gab, beziehungsweise den Kurs in Social Engineering, den Leute gemacht haben, wenn sie mit dieser Karte in den Rabatt kassieren wollten, nämlich dann zu sagen, wenn jemand sagt, oh, diese Karte akzeptieren wir nicht, dann zu erklären, das ist ein neues Partnerunternehmen oder die hat noch nicht jeder oder steht doch drauf, ja, oder probieren Sie es doch aus. Und wenn die Kassiererin dann durchzieht, dann sagt es Ping und es ist gebucht. Und wenn es, sobald es Ping macht, das ist fest verdrahtet, das heißt, alles ist in Ordnung. Und das Erstaunlichste an dieser Aktion ist eigentlich, dass wir kennen ja sehr viele Journalistinnen und Journalisten und es haben sehr viele von denen auch diese Karte bekommen und wir haben alle gebeten, noch nicht drüber zu schreiben, sondern erstmal das Projekt funktionieren zu lassen, also erstmal Punkte sammeln und dann veröffentlichen. Wir haben schließlich Christiane Schulz-Gerdutti fragte dann bei uns an, sie hat ja ein Buch veröffentlicht jetzt im Oktober, Datenjagd im Internet, eine Anleitung zur Selbstverteidigung. Und sie fragte, ist es okay, wenn ich in diesem Buch was darüber schreibe? Dann haben wir gesagt, bis Oktober ist das bestimmt alles längst raus und gelaufen. Also klar, mach das. Es war bis Oktober aber noch keineswegs gelaufen. Es war nichts davon öffentlich geworden, sondern nur Leute nutzten still und leise und mit heimlicher Freude diese Karte und guckten auf unserer Webseite, wie der Kontostand ist, der Punktestand. Nun war es in dem Buch und dann kündigte Detlef Borchers an, jetzt schreibe ich für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung darüber. Und dann war für uns der Punkt gekommen, dass wir fairerweise auch allen anderen Journalistinnen und Journalisten Bescheid geben mussten, dass das Thema jetzt freigegeben ist und dann ist die Bombe geplatzt. Denn danach rief dann ein Rudel von Journalisten bei Payback an und bat um Stellungnahme, was sie denn von der Privacy Card halten. Die Firma ist aus allen Wolken gefallen. Die Pressesprecherin bemühte sich sehr, professionell zu sein und erklärte, sie wüssten selbstverständlich schon ganz lange davon. Sie hätten dieses Punktekonto schon vor 2 bis 3 Monaten gekündigt. Leider sei das technisch noch nicht realisiert worden. Sie wüsste auch nicht, warum. Sie erzählte dann jedes Mal wieder, dass das Missbrauch sei, konnte aber nicht erklären, warum eigentlich. Und schließlich haben sie dann endlich geschafft, uns das Punktekonto auf 0 zu schreiben. Wir haben aber vorher immer schon fleißig alle 2000 Punkte Geld, also abgehoben Punkte und in Geld umwandeln lassen. Das hat uns also nicht so wirklich gekratzt. Aber sie haben das Konto auf 0 geschrieben und ab da keine Punkte mehr gebucht. Und an diesem Punkt haben wir dann unseren Anwalt, nämlich Günter Freiherr von Grafenreuth.
Also dass auf diesen Namen hier mal Applaus kommen würde, hätte ich ja nicht gedacht.
Wir wollten ja nicht, dass Sie Spaß haben. Der sie nun schlicht und einfach aufgefordert hat, den Vertrag einzuhalten. Und es sei offensichtlich eine Panne passiert, dass das Konto jetzt gerade auf 0 sei. Und die Antwort der Anwälte ist, das ist 4 Seiten heiße Luft, also ich brauche das, glaube ich, nicht weiter auszuweiten, aber es ist Ihnen noch nichts eingefallen, warum die Karte illegal ist, es ist Ihnen noch nichts eingefallen, warum konkret aus Ihren Teilnahmebedingungen diese Karte Missbrauch darstellt, das ist nämlich nicht so, es ist schlicht eine nicht vorgesehene Benutzungsweise von der Payback-Karte. Und schließlich, hast du die auch dabei? Okay. Wir bekommen, seitdem es in der Presse war, jeden Tag stapelweise Briefe von Leuten, die diese Privacy Card bei uns bestellen und tatsächlich auch 5 Mark beilegen und einen selbstadressierten Umschlag. Wir schicken die dann sofort postwendend immer raus. An dem Tag, wo das Fax von den gegnerischen Anwälten kam, bekamen wir dann auch, das ist jetzt so ein nettes Beispiel eigentlich so für so eine Bestellung. Mir fiel nur auf, dass der Umschlag, in dem das Ganze, also erstmal der Umschlag, in dem das Ganze kam, war von einer Rechtsanwaltskanzlei durch den Frankotypen abgestempelt. Und der zweite Fehler bestand darin, dass weder die 5 Mark noch der Rückumschlag beilagen. Ich habe mir das also genauer angeschaut und siehe da, es ist die Privatadresse des gegnerischen Anwalts. Offensichtlich haben sie immer noch nicht geschafft, selbst eine Privacy Card zu bekommen. Ich habe mich gefragt, ob das wirklich nur noch Dilettantismus ist, also nicht zu schaffen, selber einen Brief zu frankieren und das Rückporto beizulegen oder ob irgendetwas Boshaftes dahinter steckt, aber ich glaube, mittlerweile ist es wirklich einfach, den Brief in der Kanzlei tippen lassen und dann geht er den üblichen Weg, nämlich durch den Frankotypen der Kanzlei und wird einfach rausgeschickt, fertig.
Man muss vielleicht noch dazu erzählen, also wir machen das jetzt immer unser Hobby zurzeit, morgens als erstes zum Briefkasten den Riesenstapel Post entgegennehmen und die Privacy-Cards versenden und die 5-Mark-Scheine, die in den Umschlägen sind, in die Kasse zu legen und zu schmutzeln. Wir wussten gar nicht, dass es so viele 5-Mark-Scheine noch in Deutschland gibt. Dieser Mann hat nicht nur den Fehler gemacht, diesen Brief halt über die Kanzlei halt zu versenden, er hat auch vergessen, sowohl einen Rückumschlag als auch 5 Mark beizulegen. Er hat keine Privacy-Card bekommen. Das gut. Tut wirklich weh, ja.
Also das Punkten geht weiter, kurz zur Aussicht. Also wir ziehen das jetzt weiter durch und wir bitten Leute so, vielleicht wenn sie weiterhin an der Kasse die Karte vorzeigen, die Quittung aufzubewahren, weil wir im Zweifelsfall die Punkte, die sie uns in den letzten Wochen nicht gebucht haben auf das Konto, werden wir uns nachbuchen lassen und wir verlangen Rechenschaft für jeden einzelnen dieser Punkte.
Vielen Dank.
Kann man jetzt heute da kaufen bei euch? Habt ihr dabei, wenn ich
einige, sehr wenige Restexemplare.
Also uns wäre es am liebsten, wir machen das so, ihr schickt den Rückumschlag an den Föbut, wir haben hier auch so Aushänge, da ist nochmal unsere schlecht merkbare Webadresse drauf, allein der Name Föbut ist ja schon Verbrechen an der Menschheit. Und darüber dann halt bestellen, dann sammeln sich bei uns, wir lassen jetzt im Januar jetzt nochmal neu machen. Einziger Nachteil halt auf den Karten, es ist halt die zweite Generation. Selbstverständlich haben wir ein Vermerk drauf, dass es die zweite Auflage sein wird. Also der Sammlerwert der Karten, ich weiß nicht, was man bei eBay schon für eine Privacy-Card bekommt. Aber ja, das wäre uns am liebsten. Ein paar ganz wenige haben wir noch. Also ich weiß gar nicht, ob ich welche jetzt hier habe. Du hast, gut, also so, also wir nehmen Gebote an. Ja. Die Aussichten, wir wollen das jetzt, wir sind gut in der Zeit. Wir haben wir machen doch nicht 8 Stunden. Also wir bleiben bei 2. Big Brother Awards. Wir haben natürlich auch Träume, Wünsche, Vorstellungen, die halt nicht heißen, wir wollen schnell und ohne Arbeit reich und berühmt werden. Aber wir wollen ein schönes Leben, ein selbstbestimmtes Leben. Wir wollen in Demokratie leben, falls nicht uns doch noch was Besseres einfallen wird. Und was stellen wir uns eigentlich noch so vor?
Das, was wir uns so noch vorstellen, das ist gekommen bei den Feedback-Gesprächen vom Big Brother Award 2 voriges Jahr in Österreich. Da sind wir so eingeladen worden zu einem Kreis, so an und für sich das Thema war, warum wir. Und wir haben es dann auch erklärt. Und wenn man schon so eine Person bei der Hand hat und ihm gleich nicht nur sagt, warum er nominiert worden ist, sondern ihm gleich so mitgibt, was so tun sollte, damit das auch in Zukunft fernbleibt, dann ist man darauf hingewiesen worden, da kann ich als österreichischer Politiker einmal nichts machen. Das wird in der EU gemacht. Da ist eben dieses Ministerkollegium, der Innenminister dafür zuständig. Und da konnte ich mich nicht durchsetzen. Das hat uns eigentlich dazu gebracht, denn wie ist der Verlauf, nicht? Es gibt in Europa, und Österreich gehört seit 1994 zu dieser EU, wenn auch gesagt worden ist, dass die Schweiz nicht dazu kommt, so glaube ich, dass es sogar besser ist, man ist der EU dabei, außer man muss dauernd diese bilateralen Verträge lesen, die zum Beispiel die Schweiz immer mit der EU macht. Warum gehen wir nicht auf die Ebene der EU? Das heißt, warum diese Gruppen jetzt, die schon da für in ihrem eigenen Land Big Brother Awards machen, warum arbeiten die nicht auf einer internationalen Ebene zusammen? Das heißt, warum erörtern wir nicht gemeinsam, was jetzt im Rat, in der Kommission, überall dort passiert? Dadurch werden die nationalen Big Brother Awards in keiner Weise obsolet, nicht? Weil das Schöne dabei ist ja, wie diese Pakete, die jetzt in Deutschland sind, oder das Ansinnen der österreichischen Politiker, wie schön werden denn diese ganzen Sachen dann umgesetzt, nicht? Weil mehr oder weniger ist es ja im Rang einer Empfehlung, das, was die Kommission und alle möglichen machen. Und darum möchte ich das mehr oder weniger so als Kickback oder Kickoff verwenden, diese Veranstaltung, in dem wir vielleicht es schaffen werden, im Jahr 2002 einen europäischen Award zu machen, mit dem Hintergedanken, alles das Problem direkt an der Wurzel einmal zu nehmen. Das heißt, auch für uns und die vielen Vereine, die da assoziiert sind an diesem Big Brother Awards, noch mehr Grundlagenwissen zu erarbeiten und vielleicht dann auch viel besser das Agieren der Politiker im eigenen Land zu erfahren. Das wären so meine Wünsche.
Hallo, ich habe eine Frage. Und zwar, wenn jetzt der Punkt erreicht ist, dass ihr mit der Preisvergabe in der Lage seid, Einfluss zu nehmen auf Börsennotierungen, dann denke ich, ist auch der Punkt nicht mehr weit, dass der Name Big Brother selbst zum Gegenstand wird von markenrechtlichen Streitigkeiten. Wie seid ihr darauf vorbereitet?
Ja, wir sind insofern darauf vorbereitet, dass ich mir das in Österreich habe anhören müssen. Also wir haben da so alles, glaube ich, gesichert, was mit Big Brother Awards zu tun hat, nicht? Also an Domänen. Und erst zu meinem Leidwesen ist so im September ein eine Diskussion über Big Brother Awards Namegrabbing geführt worden. Dem habe ich mich eigentlich nicht ganz angeschlossen, sondern ich habe dann ganz einfach die Rechnungen für die Domains bezahlt.
Danke.
Also wir sind vorab darauf hingewiesen worden, also sobald wir die ersten Hinweise für die Big Brother Awards in Deutschland verschickt haben, seid ihr denn wahnsinnig? Ihr werdet bestimmt abgemahnt werden von Endemol, weil nun gerade die Containershow gerade angesagt war. Und daraufhin habe ich dann ein paar Tage lang wirklich recherchiert und habe dann herausgefunden, dass der Name, dass die Marke Big Brother keineswegs bei Endemol ist. Die haben keinerlei Rechte daran, außer daran, dass sie es eben im Fernsehen senden und damit für diesen Bereich ihnen das gehört. Sondern die Rechte dafür liegen bei irgendeiner Computerfirma, die auch so ein Webschnüffeltool herstellt für den Computerbereich. Und ansonsten liegen die Rechte in Deutschland bei einer Jugendgruppe in Göttingen, die Jungenarbeit machen und die den Big Brother auf die amerikanische Art, also als den großen Bruder, der ein bisschen auf einen aufpasst, also so im Internat, wenn man dann sowas wie einen Mentor hat, das ist der Big Brother, das ist dort positiv gewendet. Also die Rechte in Deutschland für diesen Bereich liegen bei dieser Göttinger Jugendgruppe und mit der werden wir keine Probleme bekommen. Und ansonsten liegen die Rechte für die Orwell-Nachkommen, also die von dem Buch, die liegen bei einer Anwaltskanzlei in der Schweiz.
Also wir haben noch nichts von dieser Anwaltskanzlei gehört und auch bei uns eben die Serie Big Brother, also der Fernsehsender, der das ausgestrahlt hat, den gibt es nicht mehr, der ist jetzt Konkurs gegangen. Also haben wir kein Problem damit im Moment und wir haben auch noch nichts gehört zu diesem Namen. Also es Probleme geben wird.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es Probleme gibt. Es ist schon eine Metapher, auf die man sich da bezieht, schon auf ein Buch, aber das ist nun mal so. Es ist auch etwas, was ich von Firmen verlange. Die haben, wenn sie mit Werbung uns penetrieren, dann auch dafür, ja, müssen sie damit halt mitleiden, wenn halt wir, die Verbraucherinnen und Verbraucher, dass wir ja für Firmen sind erstmal, also nicht Bürgerinnen, sondern Verbraucherinnen, müssen sie halt damit leben, dass wir diese Reklame auch wieder gegen sie wenden. Also zum Beispiel, wenn ich mit einem Pesthörnchen durchdesigne und mir das auf das Shirt klebe oder mir ein Shirt damit drucke, dann ist das in Ordnung. Damit müssen sie leben, wenn die Kritik, die man damit ausdrückt, halt schon berechtigt ist. Also Schmähkritik, dann wird es immer schon ein bisschen schwierig, aber auch dafür gibt es juristisch schöne Paragraphen. Ich werde mich auch nicht hinstellen und nur aus Dafke irgendwelche dummen Sachen behaupten, gegenüber jetzt einer Firma, also genauso wenig, wie ich es dir jetzt gegenüber einfach sagen würde, nur weil du jetzt gerade lächelst, bist du uncool, würde ich nie sagen. Aber ich finde schon, die Firmen müssen damit leben, dass sich Leute in ihrem Leben auch so mit ihnen beschäftigen, wie es ihnen selber nicht gefällt. Also zum Beispiel, wieder nochmal das Beispiel Privacy Card, daran hat Payback nicht gedacht. Und es ist aber trotzdem eine Unverschämtheit, dass sie jetzt versuchen, uns abzuwehren. Ich finde das einfach schon unhöflich, ne? Das darf eigentlich nicht sein. Und ich denke, da muss man auch sehr aufpassen, also auch wenn ich mir die Sachen im Netz angucke, wo Firmen, wie war das hier mit Hell to Shell, oder also wo sie auch gegen Domains vorgehen, nur um Kritik, also gleich ja, abzuwürgen im Vorfeld. Da muss man sehr, sehr aufpassen, weil diese Firmen betreffen unser Leben, sie betreffen die Politik, sie manipulieren, einfach nur, weil es gehört noch nicht mal zu ihrem Geschäftszweck, es ist noch nicht mal bös gemeint, aber es hat halt alles, was große Unternehmen tun, hat halt auch eine Wirkung auf die Gehirne von Menschen, es passieren Prägungen und deshalb muss man damit umgehen können. Und insofern lasse ich mir auch die Marke oder die Worte Big Brother nicht gegen die eigentliche Intention auch drehen.
Ich möchte noch einen anderen Punkt dazu sagen. Also wir haben in Deutschland tatsächlich überlegt, ob wir diesen Namen überhaupt wollen für diesen Award. Weil wir fanden, dass das ein bisschen in die falsche Richtung geht, weil der Big Brother, also zumindest für Leute, die Orwell gelesen haben, den totalitären Staat verkörpert. Und es ist nicht mehr die eine Instanz, die alles weiß, sondern es ist an vielen, vielen Stellen und es ist nicht mehr zu benennen unbedingt. Und Wir denken, dass zum Beispiel in Schöne neue Welt von Huxley die Welt von heute doch in Teilen sehr viel realistischer wiedergegeben wird als im Orwell. Andererseits ist, wenn man bei literarischen Metaphern ist, dann passt auch der Prozess von Kafka sehr gut, denn dort weiß keiner mehr so genau, was da eigentlich passiert im Hintergrund, aber etwas anderes hat Macht von einem ergriffen. Man verliert Autonomie, man verliert Souveränität. Allerdings den Prozess oder Kafka als Namen für einen Preis herzunehmen, ist absolut unbrauchbar. Und deswegen haben wir uns für die populäre Version, nämlich mit Big Brother, verbinden viele Leute doch noch irgendwo so ein Piktogramm von, hat was mit Überwachung und Datenschutz zu tun. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Wir haben ja gestern, wer hier war, bei dem Vortrag über die Wahrheit und das, was wirklich passiert. Wir wissen, dass es wirklich anders ist, aber Big Brother ist erstmal als Metapher okay.
Ich möchte auch noch, wir haben jetzt ein paar Mal das Wort Datenschutz hier verwendet. Ich möchte ihm noch mal etwas hinzufügen. Es geht gar nicht so sehr um Datenschutz oft in den Sachen, die wir hier nominiert haben, zum Teil auch. Es geht um Verbraucherschutz. Es geht auch darum, um Schutz der Demokratie. Also das ist noch weitaus vielfältiger, als nur mit dem Wort Datenschutz zu kriegen. Also mich interessieren, also ich will auch nicht nur einen Preis machen, der sich an die EU quasi richtet. Ja, das ist auch ein ganz wichtiges Feld. Ich finde es ganz wichtig, eine Vernetzung zu machen. Ich finde es aber weiterhin wichtig, auch die Strukturen in den einzelnen Ländern zu erhalten, aufzubauen und zu stärken. Man muss auch aufpassen, dass ein europäischer Big Brother Award nicht die Aufmerksamkeit in den einzelnen Ländern kannibalisiert. Das ist also muss man sehr, sehr vorsichtig angehen, weil sonst hat man plötzlich den Effekt, dass zwar da einmal was abgefeiert wird auf EU-Ebene, was dann keiner mehr mitbekommt, weil es interessiert ja keine Bürger, dann hat man zwar einen Achtungserfolg, auch einen Saal voll, auch mit honorigen Leuten, in Wirklichkeit passiert aber nichts. Ich finde es sehr wichtig, die Graswurzelarbeit, ich nehme mal dieses Wort, weiterzumachen und zu unterstützen. Und ich finde es auch wichtig, diese Arbeit zu finanzieren. Wir selber bemühen uns intensiv um öffentliche Gelder. Wir wollen, dass das aus dem Steuergeld der Bürgerinnen und Bürger finanziert wird, weil dafür ist das, was steht auf dem Zettel, man kann ihn hier vorne nicht lesen. Bitte? Noch 5 Minuten? Dann geht meine Uhr vor. Ich finde, scheiße.
Das sollte ich in keiner Weise machen, nicht? Also dadurch die Graswurzelarbeit, das ist noch immer das Wichtigste, nicht? Und ich konnte zum Beispiel jetzt sehen im November in Ungarn, wie sehr das differenziert, nicht? Besonders zwischen Ungarn und alles, was wir schon bereits gemacht haben, nicht? Also die Thematiken dort waren etwas anderes. Und jetzt da so einen Oberbau zu machen oder da etwas drüber zu legen, das wäre tödlich für diese ganze Angelegenheit. Die haben dort mit ganz, ganz anderen Sachen zu tun, mit einer ganz anderen Thematik. Das war hochinteressant, nicht? Also gerade aus der gesellschaftlichen Entwicklung, wo die herkommen, dass es ja komplett irre wäre, da irgendetwas anderes oder wie gesagt so etwas Großes darüber zu stülpen. Und im Gegenteil zu dir, Babylon, ich möchte gerade sagen, dass dem durch viele Vorarbeiten und durch Bekanntheitsgrad der verschiedenen Gruppen in den Ländern die nationalen Big Brother Awards bei weitem mehr Echo oder Feedback oder Nachhaltigkeit hervorrufen können. Da mache ich mir eher Sorgen, wie man da so auf europäischer Ebene das so gut platzieren kann, damit wenigstens etwas durchkommen könnte.
Ja, und ich setze das nochmal an, mir ist wieder eingefallen, wo ich gerade war. Ich finde es wichtig, dass solche Sachen aus öffentlichen Geldern finanziert werden. Selbst einer der größten Vereine, der in diesem Thema einschlägig ist, der Chaos Computer Club, kann es sich nicht leisten, finanziell wirklich ein Büro auszustatten, das sich halt um diese Thematik komplett professionell kümmert. Das heißt, man muss öffentliche Gelder kriegen. Ich finde das wichtig, weil ich zahle Steuern zum Beispiel dafür, dass bestimmte Schutzfunktionen, und in dem Falle erlaube ich mir das Wort Schutz in den Mund zu nehmen, eben auch staatlicherseits mitgefördert werden. Daran arbeiten wir, ich muss sogar sagen, es war ein Hauptteil der Arbeit, die wir letztes Jahr gemacht haben, zu versuchen, das finanziert zu bekommen. Es ist nochmal ein 2-Stunden-Vortrag zu erzählen, was uns dabei alles passiert ist, aber das sicherlich an einer anderen Stelle besser aufzuführen. Lieber Rena, lieber Daniel, noch ein Wort.
Ja, also zur Zukunft, wie es in der Schweiz vielleicht weitergeht, ja. Eben natürlich diesen Event, was wir als Feedback bekommen haben, also was wir jetzt auch aufgreifen, sind vor allem eben Diskussionen, weil eine Veranstaltung, die ist eine Veranstaltung, ist einerseits eine Einwegkommunikation von uns gegenüber dem Publikum. Und darum werden wir im Frühjahr jetzt eben auch Diskussionsveranstaltungen machen. Und was auch angekommen ist und was ich gehört habe, habt ihr in Bielefeld auch schon gemacht, sogenannte Kamerarundgänge. Die war sehr gut bei uns besucht im Rahmen des Big Brother Awards, mal zu zeigen. Übrigens, da hat es dann überall Kameras. Und die Leute sind sich das dann bewusst und wir hatten auch gutes Feedback auf das. Also solche Sachen. Und auch, ich denke, was auch schon gesagt wurde, eben das Europäische ist wichtig und auf der anderen Seite die andere Ebene, die lokale Zusammenarbeit, die wir auch stark angucken und auch dran sind. Aber auch das Europäische von oben ist wichtig. Das sind zwei Ebenen. Richtig.
Ich denke sowieso, dass wir eben auf vielen Ebenen arbeiten müssen. Lokal sind die Beispiele für die Leute greifbar und verständlich und damit vermittelbar. Die EU-Ebene ist für mich eher die juristische Ebene und eine, wo man sich auf viel Bürokratie, auf Stapel von englischen Papers einlassen muss und das ist eine andere Geschichte. Die anderen Ebenen, die ich meine, es gibt die juristische Ebene, also bei Payback haben wir ja fast alle Ebenen durch. Also man kann Aktionen machen, wie diese Karte, man kann es juristisch angehen, wie der Verbraucherschutzverein. Die Presse hat ihnen sehr wehgetan, weil Payback-Karte und Datenschutz wird mittlerweile, also Kundenkarten und Datenschutz, das wird mittlerweile sofort mit Privacy zusammen, mit der Payback-Karte zusammengebracht. Verbraucheraufklärung muss gemacht werden, um Leuten begreiflich zu machen, was eigentlich die Spätfolgen davon sein können, wenn sie heute ein paar Mark glauben zu sparen, indem sie ihre Daten bekannt geben und wenn diese Sachen in 5 Jahren vielleicht eine andere Bedeutung bekommen haben, ihre Einkäufe. Man muss Beispiele wie wenn in Zukunft eine Krankenversicherung Mitglied bei Payback Partnerunternehmen sein wird, wird diese Krankenversicherung Ihnen noch eine Versicherung anbieten, wenn Sie vor 5 Jahren Rindfleisch im Sonderangebot bei Real gekauft haben. Solche Beispiele müssen den Leuten das Thema überhaupt erstmal vermitteln. Dann kann man über den Markt Macht ausüben und auch das passiert schon bei Payback. Viele Leute nehmen diese Karte einfach nicht und sie bekommen von anderer Seite Druck, nämlich von ihren Partnerunternehmen. Die Partnerunternehmen sind mittlerweile zum Bundesdatenschutzbeauftragten gegangen und haben gesagt, wir möchten jetzt endlich, dass diese Payback-Karte auch datenschutzrechtlich korrekt gemacht wird. Wir möchten ein Gespräch. Ich finde also, viel mehr kann man also auf der Ebene nicht erreichen. Ich würde mir weiterhin wünschen, dass die Bedeutung von informationeller Selbstbestimmung für die Demokratie Leuten begreiflich wird, weil die Voraussetzung, weil informationelle Selbstbestimmung eine Voraussetzung dafür ist, dass Leute überhaupt an dem Gemeinwesen teilnehmen, also sich das trauen und das tatsächlich aktiv tun, wenn sie nicht das Gefühl haben, dass ihnen in 5 oder 10 Jahren daraus Nachteile entstehen und alles festgehalten wird. Von dieser Runde hier würde ich mir wünschen, einige weitere kreative Vorschläge zu bekommen für mögliche Preisträger. Und ich denke, ich habe in einigen interessanten Gesprächen hier schon anlässlich der Big Brother Awards durchaus Ideen entwickelt mit Leuten, wie es technisch möglich wäre, die Recherche auch ein bisschen effektiver zu machen und herauszufinden, was tatsächlich an welcher Stelle passiert. Man kann an einigen Stellen Skripte schreiben, um herauszufinden, wie zum Beispiel so ein Webshop bestimmte Beurteilungen macht und so weiter. Ist jetzt nur ein kleines Beispiel, die anderen möchte ich noch nicht bekannt geben. Aber weitere Vorschläge dieser Art sind sehr willkommen. Und
ganz herzlichen Dank, dass ihr hier gewesen seid, euch zu diesem ziemlich frühen Uhrzeit in diesen Saal eingefunden habt. Das ist jetzt vor allen Dingen die Leute gemeint, die auch vorhin schon da waren, um 10. Also.
Ach ja, und jemand könnte endlich mal das Tool schreiben, mit dem man stundenweise oder tageweise Zeit in die Realität einfügen kann.
Für nachfolgende so noch Gespräche mit uns, wir werden uns direkt hier vor der Saaltür positionieren, damit die nächste Veranstaltung reibungslos hier stattfinden kann. Werden wir dann freundlicherweise gleich rausgehen, wer dort noch mit uns sprechen will. Herzlichen Dank, ich bitte um Applaus für uns.